Futter bei den Hühnern. Folge 23. Volleyball-Darwinismus mit Stefan Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 23 unseres Futter bei den Hühnern Podcasts. Heute sind wir mal wieder zusammen hier, echt live, nicht über den Fernseher, über Videokonferenz. Ich freue mich, rechts neben mir Stefan Hübner begrüßen zu dürfen. Hallo, Stefan.
Freue mich sehr, mal wieder bei euch zu sein.
Ja, ich freue mich, links neben mir Stefan begrüßen zu dürfen und rechts neben mir Torm und gegenüber Wolfgang.
Ja, hallo erstmal. Schön, dass wir wieder wirklich hier zusammensitzen können, ohne Maske, direkt ins Gesicht guckend, in die Augen. Und ja, ich freue mich.
Hab mich auch getestet heute. Und wir haben uns ja auch gleich gefragt, jetzt nach der Sommernationalmannschaftssaison, kann er dazu was sagen zu Kanada, der Stefan?
Und ganz viel, ganz
ja.
Viel.
Erzähl mal, wie waren so deine Erlebnisse, VNL, Kanada als Co-Trainer oder wie auch immer man die Funktion dann nennen soll?
Erstmal sind die Kanadier unheimlich angenehme Menschen, sehr gastfreundlich, bin dort sehr gut, sehr herzlich aufgenommen worden. Und da war es natürlich auch aus Volleyball-Sicht sehr interessant, sehr viele Trainer kennengelernt, ganz viel über Volleyball ausgetauscht. Ganz spannende Trainerkultur dort drüben. Also viele Trainer, die sehr gut darin sind, das Spiel zu vermitteln. Es arbeiten halt alle an Hochschulen, an Universitäten, sind deshalb alle in dem Bereich sehr gut. Ob die jetzt alle eine Profimannschaft coachen, könnten, wie da die Qualität sind, das ist nochmal wieder was anderes, aber erstmal so im Vermitteln des Spiels war das unheimlich spannend. Also eine ganz, ganz tolle Trainerqualität und von dem her war das ein sehr inspirierender Austausch. Wir haben dort drüben ein Trainerhaus gehabt, wo wir zu sechs gewohnt haben. Ich war so die Konstante, die ganze Zeit da war, zusammen mit dem Athletiktrainer, einem gebürtigen Engländer, glaube ich, ja, ehemaliger Rugby-Spieler. Und das war relativ viel Rotation über die Wochen, sind immer wieder neue Trainer dazugekommen für ein, zwei Wochen, sind dann wieder weg.
Zwischenfrage, war das ja gewollt so, dass man da immer wieder andere Trainer hat?
Also ja, das war ganz bewusst. Auch das fand ich einen unheimlich tollen Ansatz. Ben Josephson hat ja jetzt neu angefangen als Nationaltrainer und wollte ganz bewusst möglichst viele mitnehmen. Also alle guten College-Programme, die über die letzten Jahre viele gute Spieler ausgebildet haben, die alle mitnehmen, gerade in diesen ersten Wochen, wo es so um Spielphilosophie und Umgang und all solche Dinge ging, Kultur. Und das finde ich einen unheimlich tollen Ansatz. Viele von den Trainern haben was mitgenommen. Viele von den Trainern haben sich natürlich auch bedankt für die Offenheit, die er da gezeigt hat. Er hat alles geteilt, alles offengelegt, alle seine Gedanken, all seine Ideen. Muss ja überlegen, die haben vorher, ein paar Wochen vorher immer noch gegeneinander gespielt und jetzt auf einmal hat er alles einfach offen auf den Tisch gelegt, seine ganzen Gedanken, die hinter bestimmten Dingen stehen und das war unheimlich toll zu sehen. Das war auch so spannend, wo man so gedacht hat, oh, das wäre in Deutschland eigentlich auch schön, wenn man, glaube ich, irgendwann, wenn irgendwann vielleicht auch nochmal, ich glaube, das ist ein Vorteil, wenn ein Deutscher irgendwann auch mal wieder Nationaltrainer ist, um diese Arbeit, diese Verbindung zur Liga, die Verbindung zum Nachwuchs und zur Basis in Deutschland besser zu schaffen. Also ich glaube, wir haben unheimlich tolle Trainer gehabt über die letzten Jahre mit einer wahnsinnigen Qualität, die auch Volleyball in der Spitze da vorangebracht haben. Aber häufig haben so die unteren Bereiche da immer relativ wenig von profitiert, finde ich so, für die Zukunft. Und ja, das war ein spannender Ansatz. Also sowas würde ich mir für Deutschland auch wünschen, wenn wir sowas auch mal hinbekommen, da Landestrainer und Nachwuchstrainer mitzunehmen, dass die sich auch so gesehen fühlen in dem, was sie da machen, auch von der Spitze. Von dem her war das gewollt, war eine tolle Atmosphäre dadurch in diesem Haus, war zwar ein schraddeliges Haus, wir hatten Mäuse im Keller und Ameisen in der Küche und der Whirlpool, es war eine Müllhalde draußen, der Grill, das Fett tropfte direkt auf den Boden durch. Und also es war interessant, aber die Menschen in dem Haus haben das sehr, sehr lebenswert gemacht. Wir haben eine gute Zeit gehabt, wo ich halt alles Volleyball-Verrückte auf einen Haufen.
Wie lange warst du denn jetzt eigentlich da?
Ich war 7 Wochen.
So lange?
7 Wochen, ja. So von Tag 1 bis, bis Mitte Juni war ich da, also bis zum ersten Nations League Wochenende in Ottawa. Kanada, in Ottawa, genau. Und ja, sportlich ist erstmal gerade ein Umbruch in Kanada. Nach Olympia haben ein paar Leute aufgehört. Es wurde bewusst jetzt auch der Trainer gewählt für einen langfristigen Neuaufbau, für einen langfristigen Aufbau einer Kultur da in Kanada, die von bis runter geht in die guten Colleges. Und ja, ich finde es ein spannendes Projekt und ich hoffe, dass Ben noch die Zeit kriegt. Das war natürlich jetzt ein schwerer Sommer. Nations League war schwierig. Wir haben die Spieler auch, muss man ganz ehrlich sagen, für das erste Wochenende alles andere als gut vorbereitet, um da erfolgreich zu spielen. Wir haben unheimlich viele Dinge verändert und unheimlich viel Veränderung von den Spielern irgendwie erwartet. Und die waren auch offen dafür, aber dadurch schmeißt man natürlich erstmal ganz viel durcheinander. Auch das, was so vielleicht so ein Selbstvertrauen und Sicherheit in bestimmte Elemente da ist. Das nimmt man dadurch erstmal und ja, es ist mittelfristig bis langfristig gedacht. Also nicht jetzt, natürlich, es ist so zweigleisig. Du willst so erfolgreich wie möglich sein aktuell, aber dann geht es auch um den nächsten Zyklus, den so gut wie möglich aufzubauen, den nächsten Olympiazyklus. Ja, von dem her war es spannend, war hochintensiv. Wir haben, für die Trainer war das echt ganz schönes Programm. Wir hatten teilweise über 30 Leute in der Halle, mehrere Teams, ganz viele Meetings, individuelle Meetings, Team-Meetings, Video-Sessions, Nachbereitungen, Video-Austausch mit den Spielern. Also das ging wirklich immer bis in die Nacht rein und dann nächsten Morgen wieder früh los, Trainer-Meeting.
Okay.
Zwischendrin schnell irgendwie ein Sandwich reingeschoben und war interessant.
Was war deine Aufgabe jetzt konkret?
Ich war einer der Co-Trainer, habe mich natürlich viel mit den Mittelblockern beschäftigt. Das war so das Hauptthema. Und dann aber einer der Co-Trainer, der die ganze Zeit da war. Auch einer, auch das war, glaube ich, ganz gut gemacht von Ben. Er hat so zwei Co-Trainer, also einmal ich und dann der Joe Trinzi, ein Amerikaner, sozusagen sein ganz enger Kreis. Wir waren jetzt keine, die ein anderes College in Kanada trainiert haben. So bei uns wusste er so absolut, die sind 100% loyal zu mir. Also die beäugen mich nicht irgendwie, sondern so, da kann ich mich 100% drauf verlassen. So sein Sicherheitskreis, in den er sich immer zurückziehen konnte, mit dem er sich austauschen konnte. Ich hätte das auch noch länger machen können. Ich hätte das auch so wie Fulltime-Co-Trainer machen können den ganzen Sommer.
Hattest du das Angebot?
Ja, er hat mich gefragt, das zu machen. Aber das war mit Familie und wäre das dann auch schwer gewesen. Auch jetzt wäre jetzt in die Vorbereitung reingegangen. Und das wollte ich nicht. Also wir haben immer beide gesagt, wenn einer von uns mal Nationaltrainer wird, dann müssen wir den anderen auf jeden Fall mit dazu holen. Mhm. Und jetzt ist er Nationaltrainer geworden, er war schneller. Und dann kam von ihm die Anfrage und er sagte, ist egal, was kommt, auch wenn du nur 3 Tage kommst, du musst auf jeden Fall mal vorbeikommen. Wir haben uns vorher auch noch nie gesehen, wir haben uns ganz viel ausgetauscht. Er fühlt sich an wie so ein Seelenverwandter, aber so ein Bruder, den ich irgendwie nicht gehabt habe.
Ihr habt euch noch nie gesehen vorher?
Nee. Also wir haben Videocalls, ja. Ne, aber wir haben uns noch nie wirklich so...
Okay.
Und das war schon schön und dann zu Hause ein bisschen ausgetauscht und dann kam ich zurück zu ihm und sagte, okay, ich mache 7 Wochen. Ich dachte, wow, ja, super. Und wie gesagt, ich hätte gern auch noch mehr gemacht. Wäre vielleicht dann auch noch einfacher gewesen und dann wäre man noch länger dabei gewesen. Aber dieser Anfang, wie er das so angefangen hat und aufgebaut hat, war unheimlich, unheimlich spannend und hat mir sehr gut gefallen. Ne.
Bist du jetzt in einer Bringschuld? Also das heißt, selbst Nationaltrainer zu werden und Ben dann zu holen?
Nö, Ben kommt uns jetzt besuchen. Jetzt ist er Nationaltrainer, jetzt kann er auch der Saison...
Seine Spieler mal ein bisschen angucken.
Genau, jetzt muss er natürlich in Europa rumreisen, sich seine Spieler angucken. Vorher hatte er parallel seine Saison gehabt. Mhm. Jetzt hat er im Winter frei und hat Zeit zu reisen und muss dann ja auch reisen. Und da wir drei Leute hier haben, kann ich mir schon gut vorstellen. Er weiß, dass bei mir die Schlafcouch reserviert ist für ihn und das Bier kalt steht, wird er sicherlich mal vorbeikommen. Ja.
Und wie kam der ursprüngliche Kontakt zustande? Über eine Verpflichtung und dann, was wir nochmal, kommt von Trinity, ist interessant. Und dann habt ihr euch öfter mal ausgetauscht?
Ja, also die ersten zwei Leute waren ja in Jahr zwei Steven Marshall und Nick Del Bianco. Und ja, ich fand das irgendwie beeindruckend. Ich fand, die zwei Jungs waren so gut vorbereitet für professionellen Volleyball. Die waren in allen Bereichen, ob das technisch, taktisch, menschlich, so gut vorbereitet und so gute Typen. Und dann hatten wir ja danach noch ein paar, mittlerweile jetzt dieses Jahr mit John Schnitzer sind wir bei Nummer 8, glaube ich. Und wir liegen nicht so weit auseinander von der Philosophie. Erstmal, dass uns diese Kultur in der Mannschaft und wie wir Leute dafür auswählen, ist uns beiden wichtig. Da gucken wir nach ähnlichen Dingen. Und dann haben wir spielerisch sind wir nah beieinander, haben sicherlich auch Dinge, die wir ein bisschen unterschiedlich machen. Er war für mich auch wie so ein Mentor in der Ferne in bestimmten Bereichen, weil er auch einfach schon länger als Trainer gearbeitet hat. Obwohl er jünger ist, hat er länger als Trainer schon gearbeitet als ich, von dem er in bestimmten Dingen auch schon mehr Erfahrung, mehr Sachen ausprobiert. Und so kam der Kontakt. Irgendwann wussten wir beide sehr viel voneinander, ohne dass wir viel gesprochen hatten eigentlich. Also über unsere Spieler, ich von ihm und er über mich, von den Spielern, die wieder zurückgekommen sind. Und da hatten wir beide irgendwie ein unheimlich, wo wir gesagt haben, oh Mann, das ist irgendwie cool, da muss irgendwie mal mehr Kontakt entstehen. Und ja, so ist es gekommen über die Jahre dann.
Ja. Nicht schlecht. Cool. So. Kaitan, so, wie kriegen wir jetzt die Verknüpfung wieder zur SVG hin?
Hast Knüpf du denn mal da quasi als Mitbringsel jemanden da aufgetan in deiner Zeit? Also die eine Verpflichtung könnte doch jetzt in der Zeit passiert sein, aus einer gewissen Not heraus.
Ja, also Jordan Schnitzer haben wir schon vorher verpflichtet, bevor ich hin bin. Auch das war, ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm, dass er schon durch ist mit Uni. Das hatten die wenigsten Leute auf dem Schirm. Weil auf einmal kamen dann Berater und haben mich nach dem Spieler gefragt. So, Mensch, den finde ich ja interessant. Und weißt du, ob der schon einen Berater hat? Dann sage ich, nee, hat er nicht, aber er hat schon bei uns unterschrieben. Also, so, und dann jetzt natürlich kenne ich die Spieler jetzt unheimlich gut, bis runter zu den spannenden Spielern, die jetzt so 18, 19 waren dort in Kanada. Möglich auch ein paar interessante Spieler, die da rumlaufen. Und dann kam jetzt die Situation mit Dalton Solbrick, der dann kurzfristig einfach aus gesundheitlichen Gründen sich nicht bereit gefühlt hat für die Saison. Und da war es jetzt ganz gut, dass ich da sehr nah dran war, dass ich wusste, dass Xander, der eigentlich die letzten Jahre diagonal gespielt hat, diesen Sommer umgeschult hat und auch offen dafür ist. Und ich glaube, da haben wir nochmal für den Zeitpunkt, glaube ich, so einen Glücksgriff nochmal machen können. Und da war das sicherlich hilfreich jetzt, ne, dass wir uns auch schon kannten und er dann sofort gesagt hat, oh ja. Ich meine, wir waren letztes Jahr schon mal an ihn dran, als Diagonal auch. Er hat unheimlich Potenzial in der Mitte, hat das früher schon gespielt in der Highschool und muss ein bisschen am Block arbeiten, aber viel Potenzial im Angriff, jemand einen Sprungaufschlag, also physisch gut, ne, war das interessant, ja.
Absolut. Jetzt habe ich die Überleitung natürlich hervor und hingekriegt, nur unser Konzept völlig gesprengt. Ja.
Wir haben ein Konzept, gut. Verraten es mal lieber nicht, dass wir eins haben oder hatten.
Ach doch, wir können ja auf das Konzept wieder zurück, oder? Also unser Konzept heißt App, soweit ich das weiß, gell? Also wir wollten eigentlich die Spieler nach der App sozusagen durchwischen, um die mal so kurz durchzugehen, die wir kennen, dann vielleicht weniger viel zu sagen und zu denen, die man die auch die Hörer noch nicht kennen, Hörerinnen und Hörer,
damit ihr sozusagen auch gleichzeitig nochmal das Gesicht an euch vornehmen könnt von der App.
Genau.
Und genau, auch eine Werbung, die App zu nutzen.
Und genau, auch wenn ihr jetzt sehen würdet, wie Stefan hier vor uns gekleidet auftaucht, also macht schon was her, neue Käppi.
Lokal-Patriotismus,
ja, absolut.
Sehr gut. Ja, ganz schicke Käppi, gibt es glaube ich auch, gibt es auch irgendwo... kann man sich die auch kaufen, bin ich mir ziemlich sicher.
Davon gehört. Es gibt einen Shop.
Es wird der Renner, kann ich nur sagen. Also seht zu, dass ihr noch eine kriegt.
Heute war noch nicht online, ich habe schon mal nachgeguckt.
Ja. Aber soll irgendwann kommen.
Ach, sehr schön, das freut uns. Ja,
doch. Ja, genau.
Genau, aber jetzt müssen wir von der Cap wieder auf die erste Seite, sozusagen vom Vision in der App. Also wenn ihr die App aufmacht, seht ihr ja im Allgemeinen, das hängt ein bisschen vom Handy ab, glaube ich, erstmal so eine Gesamtfoto von allen Spielern. Und wenn ihr dann auf die Mannschaft geht, dann fängt es an. Torben, mit wem?
Ja, mit einem Spieler, der uns letzte Saison viel Freude bereitet hat, mit Auke van der Kamp. Und War er eigentlich 2 Jahre verpflichtet schon von Anfang an? Oder?
Nee. War nicht 2 Jahre verpflichtet, habe ich auch nichts mit zu tun. Da hat Andreas Barburg hat ihn einfach weiter verpflichtet. Jetzt muss ich halt noch ein Jahr mit ihm arbeiten. Spaß beiseite. Auke hatte einen Jahresvertrag und beide Seiten waren irgendwie sehr zufrieden, wie alles gelaufen ist. Und es ging dann ziemlich schnell, dass wir uns geeinigt haben, dass es noch ein Jahr weitergeht. Und ja, okay, Energiebiest, einfach immer positiv, immer gut drauf. Und auch einer, der irgendwie, und auch das ist wichtig, es ist nicht einer, der jetzt nur Volleyball und dann vielleicht noch am Handy rumdaddeln, sondern einer, der irgendwie mit beiden Beinen noch im Leben steht und unterwegs ist und kulturell sich Dinge anguckt und also schon irgendwie auch ein bisschen erwachsen ist in dem Bereich. Und da bin ich sehr froh, dass wir ihn weiter im Team haben. Und man merkt das auch dieses Jahr, dadurch, dass er alles ein bisschen kennt und er auch etwas eine Lücke entstanden ist, dadurch, dass Michel nicht mehr da ist und Yannick nicht mehr da ist und TK nicht mehr da ist. So 3 Leute, die für die Kultur und Organisation und all solche Dinge sehr wichtig waren. Da ist schon ein großes Loch entstanden. Und da ist Auke einer von denen, die da auch sofort rein sind und ja, ein toller Volleyballer, denke ich, sehr ausgeglichen, so in allen Elementen, für seine Größe, solider Annehmer, solide Mann, guter Blocker, Aufschlag ist gut, also sehr kompletter Spieler, den du eigentlich immer ohne Bedenken aufs Feld schmeißen kannst.
Ich hatte jetzt so das Gefühl, dass er über die letzte Saison wirklich eine ordentliche Steigerung hingelegt hat. Also zu Anfang dann noch ein bisschen verhalten, auch relativ wenig Einsätze, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, zu Anfang. Und dann zum Schluss eine tragende Säule in unserem Angriff.
Ja, also hat natürlich die hat ein bisschen profitiert davon, dass wir dann umgestellt haben, dass Arthur Natsche auf die Diagonalposition gegangen ist. Dadurch ist etwas die Konkurrenz auf der Außenposition weniger geworden, sonst hätten wir da sicherlich noch ein bisschen mehr rotiert, auch über die Saison.
Aber ich glaube, das hat ihm auch gut getan. Also.
Ja, natürlich. Also das ist ja auch manchmal so als Trainer, du hast ja irgendwie was im Kopf und auch wenn du Leute verpflichtest so ein bisschen und die Art, wie du spielen willst. Und manchmal sind, also der Sport lebt dann auch von solchen Chancen. Der Spieler so eine Chance, die sich dann irgendwie ergibt. Jetzt in dem Fall war es mit Verletzungen auf der einen Position und dann Umstellungen und dann bekommst du die Chance und du nutzt sie dann. So, ne? Weil du sie nicht immer von dem Trainer bekommst oder der Trainer hier und da manchmal nicht immer mutige Entscheidungen macht oder nicht immer Entscheidungen, die zu deinen Gunsten sind. Und aber wenn du dann eine Chance kriegst und die nutzt, dann ist es auf einmal so, denkst du, oh wow. Also so für mich aus Trainerperspektive, und denkst, krass, oder ist jetzt echt eine Entwicklung, das ist eine Entwicklung stattgefunden. Und natürlich hängt das dann auch mit Selbstvertrauen. Du spürst dann Selbstvertrauen und baust Selbstvertrauen auf durch gute Spiele und durch Erfolge. Und merkt man, dieses Jahr kommt er auch mit deutlich breiterer Brust rein. Und die Holländer haben sowieso immer auch gutes Selbstvertrauen. Also finde ich so manchmal so eine, was bei Auke ein bisschen anders ist, aber sonst so auch heiß vorher, so eine positive Arroganz. Die manchmal so ein bisschen ausstrahlen. Ne? Also Die ich, eigentlich ganz angenehm finde.
Ja, und in Bounce House ist er ja sowieso schon Star, don't you know, von der Kampf, fragt jetzt keiner mehr. Klippi Klappi wollen wir diese Saison ein paar Mal noch sehen.
Ja, also ich finde, es ist mit den Spitznamen und Songs, da bin ich nicht ganz so auf der Höhe. Da seid ihr da ein bisschen besser.
Ja, aber es war alles drin. Positiv. Also er hat sich richtig einen Namen gemacht.
Ja, ist an mir vorbeigegangen.
Ehrlich?
Ja, das war also so kein...
In der Kabine wurde das auch gespielt.
Ja, wir haben sicherlich sowas irgendwie wie gesungen hier und da und aber ja, ich bin dann auch nicht. Manchmal haben die Spieler auch ihre eigenen Sachen, die sie da machen, das ist auch gut so.
Denke doch. Ja. So, wischen wir weiter, oder?
Wischen wir weiter. Kajetan.
Auf jeden Fall. Bei wem sind wir? Kommt Theo. Theo, ja, ganz jung und nicht ganz neu, aber spannend. Wie kam es dazu, dass er jetzt in der ersten Mannschaft ist?
Gut, Theo hat ja immer schon ausgeholfen bei uns. Und also Theo ist mir hier aufgefallen in Jahr 1, als ich hier angekommen bin. Und zwar, weil er sich immer nach dem Spiel mit seinem Vater in der Halle noch, haben die immer noch zu zweit hin und her gespielt. Und da habe ich schon gedacht, wow, der Junge hat Touch irgendwie. Ne? Sein Vater hat auch Touch. So, aber Mama wahrscheinlich auch. Beide Volleyball gespielt. Aber Theo ist ein toller Volleyballer. So, er bringt irgendwie alles mit. Er kann zuspielen, er kann angreifen, er kann Beachvolleyball spielen. Enorme Entwicklung genommen. Auch jetzt schon, wie er aktuell mittrainiert bei uns. Es ist richtig gut. Bin mal gespannt, wo das noch... ich glaube, es ist immer so mit Talent, du kommst bis an so einen bestimmten Punkt und irgendwann wird es dann spannend, wie groß ist dein Invest und wo willst du auch hin und wie doll willst du das und gut, kriegst du dann auch die Möglichkeiten, so das zu entfalten und da bin ich sehr gespannt drauf. Aktuell super zufrieden mit ihm. Also wir entwickeln ihn zweigleisig dieses Jahr. Techniktraining, beschäftigen uns ganz viel mit Zuspiel. Mannschaftstraining macht er mehr als Außenangreifer. Körperliche Entwicklung ist noch wichtig bei ihm. Noch ein bisschen was draufzupacken, dass er noch ein bisschen robuster, stabiler wird. Aber ein unglaublich kompletter Spieler. Ja.
Und wo siehst du ihn dann eigentlich zukünftig? Also eher dann außen oder eher im Zuspiel? Er hat ja in der Regionalliga oder Dritte Liga war es damals. Dritte Liga-Mannschaft hat er ja ganz viel zugespielt dann.
Ja, schauen wir mal. Ich kann ihn mir überall vorstellen. Okay. Also ich glaube, auch seine Hände sind richtig gut. Also ich weiß nicht, wie viele Zuspieler wir mit dem Talent in Deutschland haben. Wir werden das sehen. Also nach diesem Jahr müssen wir definitiv eine Entscheidung treffen, in welche Richtung das gehen soll. Ne? Ich glaube, jetzt ist so ein Jahr, gerade dass er das erste Jahr hochkommt, ist es, glaube ich, okay, das so zu machen. Man hätte sicherlich auch anders eine Entscheidung treffen können. So nur Zuspiel oder sich festlegen, nur auf Außen. Das hätte ich aber nicht gut gefunden. Nur Zuspiel hätte halt auch noch andere Konsequenzen gehabt. Und nebenbei war so die Entscheidung. Und er fand diese Perspektive und diese Idee total gut. Auch das ist ja wichtig, dass so ein Spieler nicht so denkt, habe ich eigentlich nicht so Bock drauf, aber gut. Bevor irgendwie gar nicht, dann mache ich das schon. Sondern er fand es total cool, diese Perspektive. Und ich glaube, dann kann das auch ganz gut funktionieren.
Was macht er denn jetzt noch nebenbei, in Anführungsstrichen? Ist er jetzt noch Schüler? Oder?
Nee. Der ist fertig. Er macht ein freiwilliges soziales Jahr noch mit. Und im Verein, genau. Wo er dann natürlich, wo seine Stunden und Umfänge im Sommer natürlich deutlich hochgehen. Jetzt im Winter macht er aber auch das, was er noch an Zeitfenstern hier und da hat, hat er dann schon noch Aufgaben im Verein, die er nachgeht. Und auch das ist, glaube ich, ganz gut für ihn, dass er so noch so ein bisschen was anderes hat. Und jetzt nicht nur von Schule und dann auf einmal nur Volleyball. So, ich glaube, es ist ganz gut für ihn.
Ja, auch für den Kopf, oder?
Ja, ja.
Für die Entwicklung, für die menschliche Entwicklung.
Für den Kopf und auch so für die ganze Organisation, für den Tag und so. Dass du nicht irgendwie so verfällst, plötzlich da immer nur irgendwie in den Tag rein zu.
Also mehr Struktur.
Rein zu pennen. Ja, es gibt so eine gewisse Struktur vor, ne? Du hast immer so ein bisschen Termine hier und da und ja.
Also ich bin gespannt. Ich finde es auch schön, dass man überhaupt auch aus der Gegend, aus der Region Leute dahin entwickeln kann, dann in der ersten Liga zu spielen. Allein das ist schon für mich...
Das ist unglaublich. Dass also ich glaube, man kann sich das manchmal gar nicht vorstellen, wenn man so Jugendarbeit macht und Nachwuchsarbeit sagt, so, ja, und für die erste Liga dann, das ist, dass da mal welche durchkommen, ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Also selbst bei so einem Verein wie Friedrichshafen ist jetzt nicht, dass permanent die Leute hoch sind in die erste Mannschaft. Die sind von da manchmal woanders hin und irgendwann haben sie sich entwickelt, sind vielleicht nochmal wieder zurück. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderer Stützpunkt. Also bei uns in den Rahmenbedingungen, das ist jetzt wirklich einer, der komplett aus dem eigenen Verein kommt. Das ist unglaublich. Und der wirklich Potenzial auch noch hat. Und ich glaube sowieso, dass wir immer wieder aus der Region auch da Leute ausgehen. Auch Florian Krage, die Geschichte, wo der hergekommen ist, wo den Weg, den er gegangen ist, ist für mich auch eine Wahnsinnsgeschichte. So, es ist einfach toll, toll zu sehen, wenn Leute da so die Chance ergaben. Also wir können nur so Möglichkeiten bieten und den Weg müssen die Spieler gehen. So, ich glaube immer nicht, ja, wir haben den jetzt geformt und ausgebildet. Und ich glaube, wir haben vernünftige Rahmenbedingungen geboten. Halbwegs professionelles Umfeld und dass er sich in allen in verschiedenen Bereichen, in denen du dich entwickeln musst, da als Profispieler, dass sie sich entwickeln können, aber diesen Schritt müssen die selbst gehen.
Aber ich glaube, es ist auch wichtig, irgendwie ein bisschen in den Amateurbereich reinzustrahlen mit sowas, dass man sagt, guck mal, wir schaffen es auch, eben mal Spieler nach oben zu bringen, um andere auch vielleicht aufzufordern oder den Reiz anzugeben, dass es möglich ist.
Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist halt nicht irgendwo die Regel, dass das immer klappt. Mhm. Ne? Deswegen ist das wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und es ist ja auch nicht nur, weil wir denken, ah ja, wir wollen jetzt nur auffüllen, sondern wir sehen bei ihm Perspektive. Und ja, aber auf jeden Fall ist das irgendwie inspirierend, glaube ich, für andere junge Spieler zu sehen, hey, cool, man kann das schaffen, so ob man das dann schafft. Weiß nicht, ja, viele haben den Traum, Fußballer zu werden und wäre nicht schlecht, wenn mehr Jungs den Traum haben, irgendwie Volleyballer zu werden, wäre für unsere Sportler auf jeden Fall gut. Ne? Und da sind solche Geschichten auf jeden Fall hilfreich, so erstmal hier regional und dann auch, sowas kann ja auch noch weiter strahlen auf junge Spieler. Ne?
Ja, von der Schulturnhalle in Reppenstedt in die LKH-Arena oder in die großen Arenen, ja, jetzt hier in Deutschland. Klasse.
Ja,
super.
Soll ich weiterwischen?
Aber mach mal.
Jordi Ewert sehe ich. Jordi, ne, eigentlich kennen wir ihn ja, aber wir waren super begeistert, als wir Ende der Saison gehört haben, dass er noch verlängert.
Ja, ich auch. Ja, das war nicht... ja, das war jetzt nicht wirklich so abzusehen. Er hat schon Angebote gehabt. Für ihn war klar, in Deutschland will er eigentlich nicht woanders hin. Und im Ausland, er hat ein, zwei Sachen aus Frankreich, aber es ist, ja, er hat da klare Vorstellungen gehabt, wonach er sucht. Also es hätte wirklich was sein müssen, wo er sagt, jo, dafür lohnt sich das. Und für alles andere wollte er den Schritt nicht gehen. Ja, ich glaube, er fühlt sich sehr wohl, weil er auch von vielen anderen Trainern hört er manchmal, was ihm fehlt, um in Frankreich zu spielen oder was ihm fehlt, um in Italien zu spielen oder in Polen. Also erzählen ihm dann Berater und Trainer. Und ich glaube, dass er hier das Gefühl bekommt, dass eine sehr hohe Wertschätzung für das da ist, was er kann und für seine Art, wie er spielen kann. Mhm. Und dass er auch so spielen kann und da so ein bisschen gelassen wird und viel Freiheit bekommt. Und deswegen fühlt er sich sehr, sehr wohl und blüht dann auch auf. Ja, hat mich auch riesig gefreut, dass wir das geschafft haben, dass er noch ein Jahr bleibt. Und ja, und jetzt übernimmt er in so einen ganz anderen Bereich. Auch da wieder, was ich vorhin schon sagte, dadurch, dass so ein paar Führungspersönlichkeiten weggebrochen sind, ist er einer, der da voll reingeht in dieses, in diesen Raum, der sich da entwickelt hat. Unheimlich präsent in jedem Training, in jeder Übungsform, die nicht läuft, ist er der Erste, der Dinge anspricht, und das ist immer perfekt für einen Trainer, wenn ich nicht ständig immer alles sagen muss, sondern wenn Dinge aus der Mannschaft, wenn die Standards so aus der Mannschaft raus hochgehalten werden.
Von außen betrachtet kommt es einem so vor, dass Jordi und Dalton so ein bisschen das Dream Team waren, also Dream Team nur in Anführungsstrichen, sondern dass das für ihn auch ein Grund war, hier zu bleiben, dass er sich mit Dalton sehr gut verstanden hat. Ist es so, glaubst du, ist es schwierig für ihn, wenn Dalton jetzt nicht da ist, oder ist er so gewachsen in dem Gesamtteam, dass es gar nicht so die Rolle spielt jetzt?
Nee, ich glaube, das spielt keine Rolle. Also er hat sich mit Dalton sehr gut verstanden. Ja, die haben zusammen gewohnt und sich dadurch auch kennengelernt. War ein bisschen unterschiedlich, haben sich gut ergänzt. Das hat gepasst. Er hat die deutlich engere Bindung noch zu Gage und zu Joe. Die kennen sich schon, seit sie Kinder sind. Ja, die haben zusammen in der Jugend gespielt, sind von Joes Vater trainiert worden und waren jetzt den ganzen Sommer unterwegs für die Firma Out of System. Haben da viele Camps gemacht und von dem her sind da noch genug Leute. Und Jordi, man erkennt sich hier auch mittlerweile aus, ist hier angekommen und fühlt sich wohl. Und das hängt jetzt nicht nur von Personen ab, die hier sind, sondern auch vom Gesamtumfeld. Das, was ich vorhin so sagte, ich glaube, er fühlt sich als Volleyballer sehr wertgeschätzt hier und ich glaube, das ist auch schon was viel wert ist.
Ja, ich glaube, wir waren alle froh. Ich denke, die meisten Fans, alle Fans hoffentlich, waren auch froh, als sie das gehört haben, dass er bleibt. Hatten wir schon ziemliche Bedenken, aber du sagst ja auch, bei dir ging es ähnlich.
Ja, nicht Bedenken, aber ich habe einfach, ja, man macht das auch einen Tick einfacher, wenn man, es sind, wie gesagt, schon Leute weggebrochen. Und dann ist es natürlich schön, wenn ein bisschen Stabilität da bleibt. Und das merkt man auch jetzt, wenn wir wieder anfangen. Einfach, dass Leute bestimmte Dinge verinnerlicht haben und das macht den ganzen Entwicklungsprozess im Team viel schneller und einfacher.
Ist dann auch das Einbinden von den neuen Amerikanern oder neuen Spielern insgesamt dann einfacher, wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, hier, das ist eigentlich unser Weg, den ich ihm vielleicht nochmal mit anderen Worten schreiben kann?
Ja. Also das, wie gesagt, nochmal, wenn Dinge aus der Mannschaft rauskommen, wenn das von Spielern kommt, hat das manchmal noch einen größeren Effekt, als wenn immer der Trainer alles irgendwie vorplappert und hilft unheimlich, beschleunigt das, keine Frage. Und gerade wenn die sich auch so ein bisschen als Typen kennen und vielleicht auch so ein bisschen wissen, okay, bei dem, der braucht hin und wieder auch mal dann kann ich ruhig mal auf die Füße treten. Und ja, das ist cool, wenn so eine Mannschaft dafür auch, wenn da im Team so ein Gespür für ist, ne, und die sich selbst da auch mit regulieren können.
Ja, ich glaube, es ist auch deswegen wichtig, es gibt ja durchaus auch Teams, wo eher so eine Söldnermentalität vielleicht auch da ist, wo sehr, sehr große Umbrüche sind und du danach Schwierigkeiten hast, halt ein Team zu formen. Das spricht halt dafür, wenn du sechs hast, die einfach sich schon ein bisschen auskennen.
Ja, und es ist natürlich, hängt auch so ein bisschen mit dem Grundmodell ab, was man so von Führung im Kopf hat. Ne? Also ich habe jetzt nicht, mein Idealbild ist es nicht, dass das nur von oben nach unten ist, dass ich jetzt irgendwie derjenige bin, der im Englischen wäre, das sagst du irgendwie so Leader, Follower, also das so, ne? Da gibt es einen, der so, und wenn der weg ist, dann weiß im Grunde genommen keiner mehr, was Sache ist und wie das läuft, sondern ich glaube, toll ist das, wenn man viele Führungspersönlichkeiten da entwickeln kann mit unterschiedlichen Qualitäten und die Leute selbst mitdenken und selbst auch Ideen entwickeln. Was meinst du? Ich habe jetzt das und das vor. Ja, perfekt, mach mal. So, da, also das ist so die Richtung, in die ich versuche, mit so einem Team zu arbeiten. So, ne? Das nicht da. Ja, dass ich denen alles erzähle, genau wie es funktioniert, sondern dass sie Dinge selbst entdecken können. Und klar, und in anderen Bereichen steckt man auch so ein bisschen einen Rahmen ab, wo sie dann wiederum Freiheit drin haben, Lösungen zu finden. Ja, ist immer ein spannender Prozess, das alles so zu beobachten. Und auch bei einem selbst. Und manchmal immer wieder, oh, jetzt sich selbst noch auf die Zunge zu beißen, sagen, jetzt plapper nicht zu viel, sondern ein bisschen Geduld und dann so zu beobachten, wie wir da hinkommen dann als Team, ja, oder wie die Gruppe da hinkommt.
Wie lange Geduld hast du denn?
Oh, ich glaube, ich habe schon viel Geduld. Das ist eher, also auch Training für mich selbst, wo ich irgendwie sage, oh, shit, jetzt hast du schon wieder direkt irgendwie erzählt, was, ne, die Lösung schon wieder direkt hin. So. Halt mal den Mund. Und vom Grundsatz her bin ich schon jemand, der Geduld hat. Ich glaube, dass wenn das so einfach wäre und alles schnell gehen würde, es wäre so ärgerlich, wenn ich einem Spieler 95 Mal was gesagt habe und es hat irgendwie immer noch nicht Klick gemacht. Erstens sollte ich mir überlegen, ob ich das vielleicht irgendwie mal anders versuche. Aber selbst wenn, so man immer wieder ein Thema dranbleibt und irgendwie macht es noch nicht Klick. Es wäre ja unheimlich bitter, wenn ich bei 95 aufhöre und vielleicht bei 98 würde es Klick machen. Und ja, ist ja so. Ne? Also manche Dinge, das dauert einfach ein bisschen. Das ist natürlich, ja, im Profisport hast du natürlich nicht immer unendlich viel Zeit. Aber ja, so ein bisschen, also ich glaube eher an so eine Kultur, die sich, wo es viele, viele Leute gibt. Also im Grunde genommen so, wenn Leute auch weggehen, dass die dann auch weiter Führungsspieler bleiben in dem nächsten Team und in ihrer weiteren Entwicklung. Ja, oder ein Trainer, der weggeht oder was auch immer. Ja, oder selbst wenn der Trainer mal nicht da ist, nicht, dass auf einmal keiner mehr so, ja, oh Gott, was sollen wir jetzt eigentlich machen? So, sondern dass da Leute sind, die irgendwie mitgedacht haben und ich glaube, das finde ich ganz wichtig.
War für Jordi eigentlich auch das Thema Europa wieder ein Ausschlag oder ein kleines Teil, Puzzleteil zum Ich bleib hier?
Was meinst du mit Europa?
CV-Cup.
Also Europapokal spielen.
Ja, ja.
Ja, okay.
Entschuldigung.
Ja, ja. Nee, ich wusste nicht, ob du nach Europa kommen oder. Codewort Europa.
CV-Cup.
Aber sicher ein Spieler finden.
Torben,
ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ich groove mich langsam ein. Auf jeden Fall haben Spieler da Bock drauf und ich auch. Europapokal spielen ist cool. Das macht einfach Spaß und auch das hilft so einer Gruppe, in der Gruppe unterwegs zu sein. Auch letztes Jahr, natürlich war es ärgerlich, wir hatten eigentlich so eine tolle Ausgangsposition vor dem Spiel, aber solche Spiele musst du ein paar Mal spielen, also damit du weißt, wie das so abläuft. Und ich hoffe, dass wir es dieses Jahr einen kleinen Tick besser hinbekommen. Auf jeden Fall haben Spieler da Bock drauf. Wobei ich nicht weiß, ob das zu dem Zeitpunkt schon feststand. Das kam relativ spät, erst ab dem Punkt, wo entschieden wurde, dass die russischen Mannschaften nicht spielen können.
Mai oder so war es in der Richtung nicht.
Weil wir hatten eigentlich keinen Platz. Ja. Ja. Das kam dann ein bisschen später. Ich glaube, da hat er schon unterschrieben.
Aber sehr spannend, was du erzählst. Ich fühle mich so ein bisschen an meine Reflexion über das Unterrichten erinnert, wo du dann auch versuchst zu beobachten und zu schauen, wie die sich selbst entwickeln und selbst Lösungen
finden. Ja, also dasselbe ja, auch da, ne? Wenn du dem immer nur alles erzählst, wie es geht.
Das ist relativ einfach, aber es bringt letztlich wenig.
Ja, wenn du die eigene intrinsische Energie entwickelst von dir aus raus, dann bringst du dir mehr, wenn du es von außen.
Und das ist so ein bisschen so dieses Guided Learning, ne? Also du schiebst und schubst so ein bisschen in die Richtung und das ist aber cool, wenn sie selbst diese Erfahrung machen und selbst drauf kommen. Ne? Aber wie gesagt, das ist auch echt nicht einfach. Also das ist auch wirklich Arbeit für mich selbst, also an mir. Da kann ich noch viel und will ich noch viel besser werden. So, ne? Also da bin ich noch voll unterwegs in die Richtung.
Kannst du mal ein Beispiel nennen so ein bisschen oder das ein bisschen mehr auf das Volleyball beziehen oder vielleicht auf ein kleines Thema oder so vom Volleyball?
Ja, ich glaube, das ist
jetzt technik-nerdig.
Nee, gar nicht. Ich glaube, das kann man relativ simpel sagen. Also wenn eine Spielsituation ist und der Spieler eine bestimmte Lösung gewählt hat, kann ich mir jetzt sagen, ja, nicht den Schlag, mach den Schlag. So, ne? Okay, ja, alles klar. So, und dann passiert das nochmal und sage ich nochmal dasselbe. Nee, nicht der. Irgendwann merkt er, ja, alles klar, ich soll den machen. So, ne? Wenn du stattdessen vielleicht in der Situation eine Frage stellst, okay, warum hast du die Lösung jetzt gewählt? Ne? Was hast du gesehen in der Situation, dass du dich so entschieden hast? Und manchmal kommt am Anfang, keine Ahnung, weiß nicht. So, da ist noch gar nicht so das Bewusstsein dafür da. Ne? Und das ist schon mein erster cooler Schritt. Und denkst, okay, alles klar, ja, so, muss vorbereitet sein, wenn so eine Frage kommt. Irgendwie, ne? So, und über diese Fragen dahin führen. Ne? So, was hast du gesehen? Okay, ich habe das gesehen. Was könnte eine Lösung sein? Was gibt es noch andere Lösungen, noch andere Möglichkeiten? Also so ein bisschen so in die Richtung schubsen, ohne dass ich ihm direkt das erzähle. So, ne? Und dadurch vielleicht am Anfang auch an dem Punkt, er kommt noch nichts, und dann die Geduld zu haben, dann trotzdem nicht zu sagen, es ist so und so, sondern okay, dann dauert es nochmal, lassen wir nochmal, warten wir nochmal Einheiten, und manchmal ist dann ganz spannend, dann sagen wir, yeah. Jetzt weiß ich, was du meinst. So, ja? Und worauf du hinaus wolltest. Oder
bist du als Trainer so flexibel, dass wenn der Spieler dir sagt, er findet diese Lösung sinnvoller, du siehst das jetzt nicht so, der Spieler kennt natürlich auch sich wieder oder sieht vielleicht auch seine, das, was er kann in der Situation, dass du dann auch zurückstehst und sagst, ja, lass es ausprobieren. Also,
ja, doch, auf jeden Fall. Also ich versuche auch deswegen immer mit Dingen, die ich den Spielern erzähle, also die Art und Weise, auf die wir spielen wollen, was wir machen wollen, ist es nie so, dass ich denen sage, ich denke, das ist der beste Weg. So, weil Meinungen, da hören die tausend. Ja, wir davor hatten die zwei Trainer, gesagt, ja, ich denke, du solltest nur mit dem linken Arm machen, der nächste sagt, ich denke, du sollst nur mit dem rechten Arm, der nächste sagt, nee, also meiner Meinung nach ist das so und so. Das ist ja schwer für einen Spieler. Das heißt, da muss immer ein gutes Warum dahinter sein. So, ne? Das kann wissenschaftlich begründet sein, aufgrund von Untersuchungen. Ne? Also wir denken, dass das Schlagfenster am größten ist, wenn wir den Anlauf so und so gestalten und nicht so und so. Da gibt es Untersuchungen zu. Und, ah, okay, gut. Macht irgendwie Sinn. Alles klar, probiere ich mal. So. Und genauso kann aber auch ein Spieler mit einer Lösung kommen. Oder so hat sich ja auch das Spiel entwickelt, dass ein Spieler plötzlich mal was probiert, wo du dann so stehst und denkst, hey, cool. Irgendwann hat halt mal einer gesagt, darf ich eigentlich auch beim Aufschlag darf ich doch abspringen hinter der Linie. So, es hat, ist der Sprungaufschlag entstanden. Und irgendwann kam Hinterfeld-6-Angriff. Und irgendwann kamen dann so diese ganzen verrückten Sachen, die man sieht. Ne? Manche sind sehr verrückt, das ist vielleicht nichts, was man standardisieren kann. So, aber deswegen, ich glaube, so, es muss eine bestimmte Freiheit in so einem Rahmen muss bleiben für die Spieler, wo die immer noch Entscheidungen treffen können. Also die stehen auf dem Feld, die lesen das Spiel, die sehen, was passiert. So, das ist die letzte Entscheidung, liegt auch immer beim Spieler. Und auch jetzt haben wir das so, was ich halt die Spieler häufig frage, ist, weil ich denen gute Gründe gebe, warum wir das machen. Und das ist irgendwie, ich denke, dass wir in sich ein stimmiges System haben, dass erstmal eine Offenheit da ist, auch neue Dinge zu probieren. Veränderung ist immer ätzend irgendwie. Ne? Da hat keiner so richtig Bock drauf, was Neues zu machen. Ich bleibe lieber in dem, was ich so, Coach, ich habe es schon immer so gemacht. Ich sage, ja, ist gut, lass uns mal kommen, wir versuchen mal anders. So, ne? Und manchmal ist dann so, ey, cool, das ist auch nicht schlecht. So, ne? Oder irgendwann kommt man vielleicht aber auch an den Punkt, wo man dann sagt, ich glaube, wir bleiben dann doch bei dem Weg. Es passt besser zu dir. So, und diese also da diese Offenheit für so eine Diskussion muss da immer irgendwo bleiben. Ne? Also solange das jetzt nicht irgendwo Sachen sind, dass einer erst ankommt und sagt, ja, ich will jetzt nur noch Bizeps-Curls machen im Krafttraining, weil so, dann sage ich so, okay, aber warum? Weil, also was ist jetzt da? Wo hilft dir das? Und wie?
Im Bau.
Aber da eine Diskussion drüber zu haben, da bin ich auf jeden Fall immer offen. Also das haben wir im Krafttraining, das haben wir im Balltraining, das haben wir, was taktische Dinge angeht. Also auch da, also ich versuche möglichst auch da, dass die Spieler da auch selbst mitdenken und selbst auf Dinge kommen und selbst Ideen haben und warum, wie, was. Und nicht einfach nur so, jo. Also da müssen schon drüber nachdenken und nicht einfach so sagen, jo, ich finde es so cooler oder so, sondern also irgendwie, so ein Warum finde ich immer ganz wichtig. Ne?
Ihr merkt es, wir nähern uns unserem Podcast-Titel, der Volleyball-Darwinismus des Stefan H. aus L. Könnte ein Titel sein. Wir gucken nochmal, was sich so ergibt.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Wer wischt?
Du.
Ach du meine Güte.
Setz jetzt erstmal die Brille
auf. Ich muss ja erstmal gucken hier, wie ich ihn überhaupt richtig ausspreche. Wenn ich jetzt Colton Cowell sage.
Ja, Colton Cowell, glaube ich. Okay. Ich glaube Cowell. Ja. Okay.
Ja, cool. Klingt fast logisch, ja?
Ja, Neuzugang.
Ja.
Der letzte von den Außen?
Ja.
Ja, kannst du, die anderen drei haben wir ja schon.
Ach so, ja, ja gut. Ja, das ist, ja,
oder wird noch irgendwie jemand getauscht? Also das ist ja auch vielleicht jetzt...
Oh, wir haben viele jetzt Möglichkeiten. Wir haben viele Möglichkeiten dieses Jahr. Also ja. Wir haben viele Möglichkeiten, auf alle möglichen Dinge zu reagieren und zu verschieben. Also ich mache das gerne. Ich habe gerne Spieler, die mehrere Positionen spielen können. So, das immer mal, wenn irgendwo... Not am Mann ist oder man mal was umstellen will, muss.
Da kommen wir gleich nochmal im Speziellen zu.
Nee, jetzt, also erstmal ist da nichts geplant. Nee, Colton auch schon länger beobachtet. Hatte letztes Jahr eigentlich in Frankreich unterschrieben, hatte dann eine Schulter-OP. Hat dann nur noch im Frühjahr irgendwo in Indien in dieser kurzen Liga so ein bisschen als Wiedereinstieg ein bisschen gespielt. Spektakulärer Spieler wieder. Ne? Also nochmal eine Ecke kleiner als Arthur. Springt dafür noch ein Stück mehr eigentlich als Arthur. Ich glaube, dass wir mit ihm, ich klammer Theo jetzt noch so ein bisschen auf, wobei er das gerade sehr, sehr gut macht, aber erstmal so, dass wir drei Außen von sehr guter Qualität haben mit Auke, Colton und Jordi. Theo noch als Allrounder einfach da dahinter. Habe ich da erstmal ein gutes Gefühl mit, so in die Saison zu gehen. Unterschiedliche Spielertypen. Colton, glaube ich, mit einer ganz guten Qualität in der Annahme, vor allen Dingen gegen Spin, Aufschläge. Ich glaube, dass wir da dieses Jahr deutlich stabiler sind.
Kann das sein, dass du dann auch umstellst, dass da so auf weniger die Annahme verlagert wird, auf weniger Spieler? Also, dass du kein Dreierriegel, sondern vielleicht nur noch ein Zweierriegel
überlegst? Ja, das eher nicht, aber wird vieles ein bisschen anders sein als die letzten Jahre. Also sowohl in der Abwehr als auch in der Annahme, als auch Verteilung. Weil das hängt nun mal immer mit, also ich habe da nicht das feste System, sondern ich muss immer auch so gucken, okay, wo sind jetzt unsere Qualitäten? So, ne? Und TK hatte bestimmte Qualitäten als Libero, die wir versucht haben, größtmöglich auszunutzen. Er hatte andere Schwächen oder schwächere Bereiche. Dadurch konnte man dann bestimmte Dinge nicht so machen mit ihm. Ne? Und da haben dies ja einen anderen Typen, auch auf der Libero-Position kommen wir ja noch zu. Und mit Colton auch ein Annehmer gegen Sprungaufschlag, der da auch ein bisschen mehr Feld nehmen kann. Von daher sind wir da, glaube ich, ein bisschen besser aufgestellt. Und trotzdem einer, der ja sein Kraftpaket, ne? Also war Turner früher und ein unglaublicher Athlet. Trotz seiner Größe kann er spektakulär spielen auf der Außenposition. Ja, und er kennt Joe, er kennt Gage, ja, mit denen hat er zusammen im College gespielt.
Ja, Hawaii-Fraktion.
Ja, das macht es für ihn einfach, glaube ich, hier anzukommen. So, bei ihm merke ich schon, dass ihm das auch gut tut, dass da zwei, drei Jungs sind, zu denen er sofort eine gute Bindung hat. Ja, so ist jetzt, vorhin war die Frage so zu Jordi, ob das für Jordi einfacher macht. Für Jordi sehe ich das gar nicht so als Faktor. Aber bei ihm zum Beispiel, der das erste Jahr hier ist, trägt das unheimlich erstmal zum Wohlfühlen bei.
Jo, wir sind gespannt.
Ja, ich auch. Es ist immer spannend, dann auch Leute auf diesem Niveau zu sehen und in unserem Team dann zu sehen, passen die Dinge so zusammen, wie man das vorher so im Kopf gehabt hat und geht das alles so auf. Das ist immer wieder spannend.
Torben, du wischst.
Ich wische, oh ja. Nationalspieler. Lukas Maase. Groß. Ich war ja fast begeistert von ihm in der Nationalmannschaft, wie er da gespielt hat auf seiner alten Position als Mittelblocker. Und jetzt kommt er zu uns als Diagonalangreifer. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, am Anfang der VNL so irgendwo gesagt, na, da müssen wir Stefan mal fragen, ob denn Lukas denn wirklich als Diagonal bei uns spielen soll. Also Stefan.
Ja, Lukas ist unser Diagonal erstmal und das ist mit ihm auch so abgesprochen und das wird jetzt sicherlich einen kleinen Moment dauern. Ne? Man merkt das jetzt so im Training, es ist schon ein Armschwung, ist ein Tick anders aus der Mitte, also Schleife ist aktuell noch sehr klein, so mehr wie für einen Mittelblocker. So, das dauert jetzt noch ein bisschen, bis er da auch wieder so in den Rhythmus kommt und die Schlaghärte kriegt auf der Position, das Timing für die Bälle. Und der Vorteil ist, er hat mit Joe zusammengespielt schon damals. Die haben ja im Training, waren die ganz viel auf einer Seite in Friedrichshafen. Das ist schon mal ein Vorteil. Also die zwei wissen, wie sie da miteinander kommunizieren müssen. Ja, aber wie gesagt, wir wissen, dass er auch Mitte spielen kann und man weiß nie, was so alles passiert in der Saison. Wir haben andere Spieler, die auch diagonal spielen können.
Das ist ja vorhin schon angedeutet.
Ja, von dem her haben wir viele Möglichkeiten. So, und das ist erstmal angenehm.
So. Warst du darüber informiert oder wann hast du erfahren, dass er jetzt in der Nationalmannschaftssaison Mitte spielt? Hat dich der Bundestrainer da ein bisschen mit eingebunden? Oder bei Gianni war Lukas ja auch schon mal mit dabei. Gab es da irgendeinen Austausch? Also nee, da warst ja du noch nicht dabei.
Nee, in dem Bereich ist die Kommunikation immer leider jetzt nicht so, so intensiv. Also dass jetzt da jemand angerufen hätte und gesagt hat, Mensch, wir wissen hier mit Diagonal und wir haben ja auch vor 2 Jahren ihm gesagt, er soll mal umschulen auf Diagonal und aber wir haben jetzt echt so Probleme, wir brauchen ihn auf der Mitte. So einen Anruf hat es nicht gegeben.
Fandest du das dann nicht so toll aus SVG-Sicht jetzt für die Hinblick auf die kommende Saison?
Nein. Ich finde, erst vom Grundsatz ist es super, wenn er auf hohem Niveau Volleyball spielt. Mhm. So, und er war den ganzen Sommer auf hohem Niveau unterwegs, das ist perfekt. So. Einfach für die ganze Mentalität und auch das Selbstvertrauen und natürlich wäre das jetzt für die Position und rein für uns, wäre sicherlich noch besser gewesen, er wäre da dabei gewesen als zweiter Diagonal. So stand er jetzt sehr viel auf dem Feld, hat bestimmte andere Dinge, hat einen Aufschlag entwickelt über den Sommer, der zu einer guten Waffe geworden ist. Von dem her finde ich das am Ende positiv. Jemand den ganzen Sommer trainiert auf hohem Niveau, dann ist das erstmal schon mal gut.
Freut er sich jetzt drauf, wieder zurückzuwechseln?
Ja, ich glaube ja. Also ich glaube schon, dass er das erstmal nochmal auch richtig spielen möchte, diese Rolle. So, wo er die Nummer 1 ist auf Diagonalposition. Das hat er bisher noch nicht gemacht. Ne? In Friedrichshafen kam er von der Bank und hat ein paar tolle Einsätze gehabt, auch im letzten Jahr im Pokalfinale, als er reinkam gegen uns. Ich glaube, dass er das schon mal ausleben möchte. Und vielleicht kommt er irgendwann an den Punkt, wo er dann sagt, okay, jetzt muss ich mal entscheiden, welche Perspektive ist jetzt dann wirklich die bessere für mich. Das kann immer noch kommen. Aber aktuell ist das nicht der Fall. Nein.
Wer ist am Wischen?
Ich wisch mal zu einem anderen Neuzugang, auch auf Diagonal, Jan Böhme. So, eine Entdeckung aus der zweiten Liga?
Ja. Also, wir gucken immer, ich glaube, manche Leute denken ja immer, wir wollen irgendwie nur Amerikaner und Kanadier oder so verpflichten. Das ist natürlich gar nicht so. Wir gucken als erstes immer nach interessanten deutschen Spielern, aber wir müssen auch irgendwie was sehen, wo wir denken, dafür lohnt sich auch so ein Invest und dafür lohnt sich das auch zu arbeiten, so auch für mich aus Trainerperspektive. Ich muss da so ein gewisses Potenzial sehen, also so wie damals mit Flo auch, als wir ihn geholt haben. Ich denke so, das ist interessant. Also ich finde, da sehe ich irgendwie so einen Weg. Wenn ich den nicht sehe, dann finde ich das schwer, einfach nur jemanden zu holen, damit wir irgendwie eine Quote haben und um aufzufüllen. Das finde ich dann auch dem Spieler gegenüber irgendwie nicht fair. Aber das ist immer das Erste, wonach wir gucken, und wir haben das auch über die letzten 1-2 Jahre immer versucht. Bestimmte Schwungspieler haben uns auch abgesagt. So muss man auch ganz klar sagen. Wir sind dann vielleicht nach Düren gegangen oder sind irgendwo in München geblieben, weil wir da mehr verwurzelt sind. Und ja, das ist dann so. Und dann ist aber nicht so, dass wir sagen, okay, dann wir wollen auf jeden Fall einen Deutschen, dann nehmen wir jetzt, sondern dann sagen, gut, dann gucken wir uns jetzt in einem anderen Bereich um. Also wir wollen dann schon so eine bestimmte Qualität, nach der wir suchen. Und Jan kam, ich weiß gar nicht, wie das...
Hat Jan ein Probetraining bei euch gemacht?
Ja, das kam dann später. Genau, ich weiß gar nicht mehr, wo der erste Impuls herkam. Also wir haben ein bisschen Kontakt nach Gotha über Christian Knospe auch, der den Trainer in Gotha ganz gut kennt. Und wir versuchen natürlich trotzdem mal zu gucken, okay, welche sind so die... Gibt es noch mal einen, so irgendwie auf dem zweiten Bildungsweg, so nicht diesen klassische und Stützpunkt und dies und das, der sich da irgendwo noch so durchgewurschtelt hat. Und das war irgendwie eine ganz spannende Geschichte. Der kam ja da über dritte Liga und dann haben sie ihn in Gotha entdeckt, also der zweite Liga, und hat das ganz gut gemacht. Und war erstmal von der Physis so ganz beeindruckend. So, ich habe gesehen, oh ja, vom Schlag muss man ein bisschen noch dran arbeiten. Und so hier war es dann super, sagen zu können, okay, komm mal hoch, zwei, drei Tage am Ende der Saison. So, Joe war noch hier und dann haben wir mal so zwei oder drei Einheiten gemacht. Weil das Spannende ist dann mal so zu beobachten, okay, wie schnell kann jemand auch was umsetzen? So, ne, wenn man so sagt, okay, guck mal, wie können wir hier noch, und manche tun sich schwer, Dinge zu verändern. Also die versuchen immer so ein bisschen weniger. So, wenn du denen sagst, geh nicht nach links, sondern geh nach rechts, dann gehen sie ein bisschen weniger nach links. Und so tun sich schwer, okay, da ist links, da ist rechts, jetzt gehe ich mal ganz extrem dahin. Und bei ihm ging das unheimlich gut. So, der hat Dinge schnell umsetzen können, wo ich dachte, oh, das ist spannend. Körperlich total spannende Voraussetzungen. Super Typ, studiert und straight, vom Mindset hat er uns gut gefallen in den Gesprächen. Und haben gesagt, okay, das war ganz spannend. So, wir wollten uns da ein bisschen verändern. Wir hatten das Gefühl, für Richie wäre das einfach gut, mal raus. Einfach, wo er mal eine andere Rolle kriegt, eine wichtigere Rolle, unvorbelastet. Und haben gesagt, Mensch, versuch mal vielleicht im Ausland. Und es ist auch schön, dass das geklappt hat für ihn. Und Jan ist so, das ist sicherlich ganz viel neu und kennt das Niveau jetzt noch nicht so, aber ja, spannend. Also er macht das, hat er anfangs, muss er jetzt körperlich ein bisschen anpassen, und aber kommt langsam. Also bestimmte Dinge macht er schon ganz gut.
Bisschen so mit Philipp Schumann vergleichbar von der Entwicklung her?
Ja, weiß ich gar nicht. Ja. Es gibt immer wieder mal so, ne? Auch ein Michael Andrei, Mittelblocker in Düren, hat auch so einen ähnlichen Weg gegangen. Es gibt es immer mal wieder, und das ist auch klasse, dass es sowas noch gibt. Also, dass auch Leute noch die Chance haben, wenn sie sich anfangs vielleicht nicht und nicht in den Stützpunkt gehen und bleiben in einem Heimatverein und machen nebenbei was an. Und irgendwann kommt da so ein Kick und dann sind sie körperlich auch gut. Und Tobi Brandt, auch so ein bisschen so eine Geschichte. Also, es gibt es immer mal wieder. So, ne? Und das ist eigentlich cool. Und wir sind ganz froh.
Also auf ihn bin ich auch ziemlich gespannt. Und gespannt vor allem auch, wie er sich durchsetzt, also wie oft er Spielmöglichkeiten dann bekommt. Und ja, er spielt ja auch noch nicht so lange Volleyball. Ich habe 7 Jahre im Kopf irgendwie so ganz grob.
Deswegen ist so der erste Step für mich immer, wir versuchen natürlich immer für jeden irgendwie so eine Rolle zu entwickeln. Ne? Und auch bei ihm wäre das erstmal so ein bisschen so eine Rollenspieler-Geschichte. Ne? Da sehe ich aber absolut Potenzial, dass wir da relativ schnell hinkommen. So. Also so, dass auch er eine gewisse Rolle hat. Die kann kleiner sein, aber ich glaube, es ist immer wichtig, dass irgendwie eine Rolle da ist im Team.
Macht er jedenfalls auch einen sehr netten Eindruck beim Angrillen.
Ja, super. Super,
alle ganz begeistert. Auch die Damen.
Super. Ich dachte schon, okay, darauf spielst du an, ja, genau.
Kann hervorragend Gitarre spielen, ganz zart, genau.
Okay.
Also wir hatten beim Team-Wochenende, also auch gespielt, so eine Schuhkarton-Trommel hier, so eine Holzkiste, wo man drauf sitzt, ich weiß nicht, wie die heißt. Ne? Ist da mit ganz vielen Lahn dabei und Jordi singt und Jan spielt Gitarre dazu.
Oh, schön.
Ganz gut aufgestellt.
Tolles Trio.
Also das sind so auch so ein bisschen die Aspekte, nach denen du raussuchst. Du merkst das schon.
Ja. Nee, das nicht, aber so, ich finde das cool. Also wenn da auch solche Momente und wenn die sich untereinander erleben, dass da jemand noch andere Qualitäten hat. Ja. Gerade bei jemandem, der das vielleicht in der Halle, wo man denkt, ah, der ist noch nicht so auf dem Level. Wenn man in so einem anderen Kontext sieht, hey, der hat was auf dem Kasten irgendwo und ist im Bereich mutig und mit Selbstvertrauen, wo ich selbst vielleicht so mich so ein bisschen schwerer tue, das tut einer Gruppe gut und das tut so ein bisschen Perspektivwechsel einem selbst dann auch gut, ne? Dass man so merkt, hey, da sind auch noch mehr Leute, die was mitbringen, ja, für die Gruppe.
Okay, ja, kommen wir von den ganz Großen, von den Angreifern zur Abwehr. Ich weiß nicht, ob er der Kleinste im Team ist, aber wahrscheinlich So, sein Bruder ist ähnlich groß oder klein.
Ah, sein Bruder ist kleiner noch, ja, das ist
noch der Kleinste. Kleiner?
Sein okay, Bruder ist gut, der Kleinste.
Ist der lieber und nicht der Kleinste diesmal. Ja. Ja, zu Gage. Dann passt natürlich hervorragend, der Bruder ist jetzt auch da.
Ja, Gage ist also erstmal ein ganz verrückter Typ. Ja, letztes Jahr so über diesen Weg Bulgarien als erste Station und dann war er im Winter bei uns, auch mal 2 Tage mittrainiert. Und ich wusste dann irgendwann relativ früh, dass TK hatte mir das relativ früh gesagt, dass er aufhören wird. Und dann waren wir ganz früh und ganz schnell, auch mit Gage, haben wir das eingetütet, weil das hatte mir gut gefallen, was ich da gesehen habe. Und als erstmal ein genialer Volleyballer, hat einen unheimlichen Touch, Linkshänder, springt jetzt natürlich nicht so hoch, aber im Sommer haben die ja ganz viel Grasvolleyball gespielt. Ist da auch ein super Spieler und einer, der das Spiel unheimlich gut liest, unheimlich gute Augen hat. Und von dem her schnell unterwegs ist. Also nicht, weil er sich zwingt, nur TK war wahrscheinlich noch der schnellere Spieler so an sich, aber ich glaube, Gage hat sehr gute Augen. Er sieht sehr viel, sieht Dinge sehr früh und kann dementsprechend sehr gute Entscheidungen treffen, sich sehr gut positionieren. Auch Annahme gegen Spin sehr gut. Jemand, der sehr, sehr breit, sehr präsent ist in der Annahme, viel Feld übernehmen kann. Ja, und auch für ihn, das ist ein bisschen da die Gang, die da zusammen unterwegs ist. Die kennen sich. Ist erstmal fürs Ankommen ganz gut. Und und mittlerweile so haben sie jetzt auch, sind sie auch hier und so angekommen, auch die Art und Weise, wenn es dann zur Sache geht, dann geht es auch zur Sache. Und dass so ein bisschen der reine Spaß aus dem Sommer jetzt auch vorbei ist, das ist dann auch immer erstmal so ein kleiner Prozess, bis sie dahin kommen, aber da sind wir ganz gut unterwegs. Aber genialer Volleyballer auch so, also faszinierend.
Und ich glaube, die beiden Brüder wollten ja auch zusammen spielen.
Ja, die spielen gern zusammen, die kommen gut klar. Die haben ja auch ihren Podcast zusammen, den die machen und verstehen sich gut. Und, es passte irgendwie.
Mhm. Du hattest vorhin ja gesagt, dass die Feldaufteilung, glaube ich, ein bisschen anders wird in der Annahme dann. Und das liegt dann wahrscheinlich auch hauptsächlich an den unterschiedlichen Spielertypen, jetzt Gage zu TK.
Ja, genau. TK hatte sicherlich seine Stärken nicht da drin, sehr breit zu sein in der Annahme, gerade in diesen Zwischenräumen. Ne? TK war ein sensationeller Float-Annahmespieler zum Beispiel, wo er sehr viel Feld genommen hat. Unglaublicher Zuspieler. Also ich glaube, es gibt fast keinen Libero auf der Welt, der so zuspielen kann wie TK. Also von jedem Ort in der Halle kann er auf jeden Ort pritschen, gefühlt. Dementsprechend war das Spiel in dem Bereich auch viel auf ihn ausgerichtet, dass er dann auch wie so ein zweiter Zuspieler auf dem Feld agiert hat. Das wird dieses Jahr anders sein. Und Gage hat da so Stärken. Unheimlich präsent. Also nimmt rechts, nimmt links Platz. Da wo TK sich ein bisschen schwerer getan hat in diesen Zwischenräumen, wo er nicht ganz so mutig und selbstbewusst rein ist, immer in diese Bereiche. Von ihm her hoffe ich, dass dadurch, dass er breiter ist und Colton auch noch Platz nehmen kann oder Auke, wer auch immer spielt. Und dadurch Jordi vielleicht etwas weniger Raum hat am Ende, weil er ist nun mal einer unserer wichtigsten Angreifer auch und das wird er auch diese Saison wieder sein. Und dann ist es auch nicht so einfach, wenn du nur noch einen Spieler praktisch direkt anspielen kannst, wenn da nicht mehr viel Zwischenräume links und rechts sind, dann wird es auch einfacher, diese Aufschläge anzunehmen. Und hoffe ich, dass wir da einen kleinen Schritt vorankommen dieses Jahr.
Ist das ein Schritt voran oder ist das einfach ein bisschen klassischerer Volleyball? Also dass der Libero ein bisschen mehr Raum in der Annahme nimmt?
Ja, kann sein. Wie gesagt, TK hat auch mehr Raum genommen in dem Sinn und das auch versucht. Ne? Aber es war sicherlich nicht seine, das würde ich nicht als eine seiner Stärken so hervorheben, einfach. Ne? Von dem her haben wir das vielleicht trotzdem gemacht, aber konnten es nicht in der Qualität umsetzen. Also ich glaube, dass wir da, oder die Hoffnung ist, dass wir nicht ganz so anfällig sind gegen gute Sprungaufschläge. Also dass wirklich sehr, sehr hohes Risiko gegangen werden muss, um uns da zu brechen. Und das ist immer das Ziel, dass du keine direkten Punkte weggibst. Und da waren wir letztes Jahr eins der schlechtesten Teams, ne, was so Asse angeht. Und dann hilft es natürlich auch noch dem eigenen Angriff, wenn du die Annahmequalität etwas steigern kannst. Ne.
Ja, jetzt ist es von der Out-of-System-Crew. Wer fehlt noch? Ist die irgendwann komplett in Lüneburg?
Ja, Mika Ma.
Oh ja, aber das geht natürlich schwierig, zwei Zuspieler.
Doch, Mika Ma, der kann auch alles, der kann angreifen, der kann, das ist kein Problem. Also,
Allrounder.
Ja, spielt zu 4-2.
Okay, Zukunft, aber das wird sehr schwierig. Ich glaube, der hat gerade trotz Vertrag ist er doch gewechselt, weil er noch ein besseres Angebot bekommt in der Türkei. Sobald ich gehört habe.
Ja, er geht nach Ankara, glaube ich. Ja.
Er hatte, glaube ich, in Katowice hatte er noch einen Vertrag. Ja. Gut. Aber wenn es euch interessiert, die Podcasts, mir sind sie etwas zu jung und zu chaotisch und sehr viel Trash-Talk und so weiter. Aber für jüngere Leute ist das vielleicht auch ganz interessant.
Ich habe Joe schon öfters gesagt, Leute, redet langsamer. Ich verstehe das nicht, was ihr da erzählt.
Ja, also
die Hälfte von dem verstehe ich nicht, von dem Out-of-System. Kommst du da mit oder hast du schon mal reingehört?
Habe ich noch nicht
angehört. Okay.
Nee, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, also so viel habe ich dann. Also ist es nicht so, dass ich danach irgendwie suche, dass ich da jetzt einen Podcast brauche, der mich, von dem ich mich berieseln lasse, wo viel Blödsinn und Quatsch erzählt wird. Also nicht, dass das auch seine Berechtigung hat, aber das ja. Nee, also ich habe Podcasts, die ich höre, aber die haben irgendwie andere Themen, wo ich dann versuche immer noch was mitzunehmen. Und also ich brauche das nicht irgendwie, um zu entspannen oder so. Ne? Für jemand anders macht das ja pure Entspannung sein. Der macht sich das an zu Hause, hat das im Hintergrund laufen, amüsiert sich dabei. Mhm. Finde ich ja völlig okay. Aber ist jetzt nicht das, was mir irgendwie jetzt großartig Spaß macht.
Ja, die haben sich auch ihr Publikum so langsam rangezüchtet und ihre Zielgruppe, ihre Fans oder ihre Fanbase. Aber hört rein, vielleicht macht es euch ja Spaß. Und vielleicht versteht ihr mehr als wir.
So, okay. Wenn du gerade bei deinem Lieblingspodcast bist, so, was hörst du im Moment? Oder was für eine Richtung vielleicht?
Ja, es geht ganz viel Richtung Leadership, es geht ganz viel Richtung, also in so einem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, sowohl die eigene als auch in so einem Team, wenn man in so einem Team arbeitet, ne? Also da habe ich einen ganzen Schwung, Leute, ich habe einen ganzen Schwung. Trainer, die ich spannend finde, die ich so verfolge, die dann hin und wieder mal Sachen machen, sind teilweise Performance-Coaches, Sportpsychologen. Meine Frau macht eine interessante Sache, finde ich. Also das ist ein sehr interessanter Bereich, so ein Aspekt von so einem Athleten oder Menschen, der auch irgendwie dazugehört. Da sind, glaube ich, spannende Sachen immer mit dabei.
Heißt Gold Spirit?
Gold Spirit, ja.
Ja, genau. Ein bisschen Werbung zu machen.
Genau, ja, mit ihrer Partnerin zusammen, einer ehemaligen Leichtathletin, die machen ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Arbeiten mit Athleten und haben Arbeitsbücher entwickeln sie und die Uli, die ein Podcaster spricht. Eine coole Stimme, finde ich, da kann man gut zuhören. Auch sowas finde ich immer wichtig, so, ne? Tolles Projekt, was sie am Laufen haben. Ich hoffe, dass viele, viele Trainer und auch junge Spieler da viel profitieren können, irgendwie so auf ihrem Weg und so diesen Sport auf eine gesunde Art und Weise ausleben können dadurch und sich bewusst sind, warum sie Dinge machen und was sie so antreibt.
Deswegen haben wir heute dich eingeladen, damit wir mal eine coole Stimme haben.
Ja, absolut. aber es sind viele, viele, viele englischsprachige Podcasts trotzdem, die ich höre. Michael Gervais ist ein Sports Performance Coach aus den USA, der viel mit Pete Carroll von den Seattle Seahawks zusammenarbeitet und Steve Kerr, was er für Sachen macht und da habe ich so unterschiedliche Sachen. Jerry Lynch ist noch einer, der einen spannenden Podcast hat. Aber es geht im Grunde immer so um Ja, ein bisschen mehr so diesen mentalen Aspekt. Und ich habe den einen oder anderen Volleyball-Podcast, wo auch mal ganz spannende Themen dabei sind von Gold Medal Square oder die immer wieder spannende Gäste haben. Jetzt Codys Vater hat jetzt was gemacht auch. Also, ja.
Macht der einen richtigen Podcast, Codys Vater?
Also, nee, der hat bei Gold Medal Square jetzt so ein bisschen was mitgemacht, so für in Richtung Jugendtraining. Und das finde ich dann auch mal ganz spannend.
Ja, wir können uns doch lebhaft an die Fahrt nach Solingen erinnern mit Codys Vater im Auto. 3-4 Stunden lang doziert über Volleyball. Das wurde nicht langweilig.
Wir sind fast erschrocken, als dann hinten, dass wir dann mitgekickt haben, dass hinten auf der Bank ja noch jemand anderes saß. Die wollte ich noch mal haben, aber John kann erzählen. John Kessel. Ohne Ende.
Ja und ich finde, es gibt so Leute, ne, wo man, es ist einfach herrlich zuzuhören. So, und das genieße ich dann auch. Und dann mache ich mir auch ein bisschen meine Notizen dazu, versuche mal was mitzunehmen. Ich denke, oh, das ist ja ein spannender Aspekt irgendwie. Ja, guck mal, das könnte man so und so mit einbauen. Also irgendwie, es gibt so viele schlaue Leute da unterwegs und so viel mit tollen Ideen. Und ich glaube, man muss ganz gut sein, auch in sich Sachen zu klauen hier und da. Man muss nicht immer auf alles selbst kommen. Und manchmal ergibt sich daraus wieder was Neues, Eigenes. Und
okay.
Weiterwischen.
Wir wählen jetzt den nächsten. Achso, den Namen kann ich doch gar nicht aussprechen. Also pass auf, ich probiere es nochmal mit Xander und jetzt wird es schwierig.
Der spricht sich natürlich nicht polnisch aus. Aber für die Bounce-House-Leute, die müssten ja den Nachnamen irgendwann auch wissen. Wie spricht ihr den aus?
Xander Kaczynski.
Das ist einfach.
Das ist einfach.
Aber du ist nah am Polnischen. Also auf Polnisch würde es Kaczynski.
Ja, so in die Richtung. Okay.
Kaczynski. Kann man identifizieren. Ja.
Also nochmal für langsam. Xander Kaczynski.
Ja.
Gut.
Wolf.
Heißt der.
So einfach.
Genau. Sein zweiter Vorname, Wolf. Und ist auch sein Spitzname. Und er brüllt auch wie ein Wolf, wenn er einen Punkt macht.
Also es wird laut.
Ja, auf jeden Fall. Wenn er auf dem Feld ist.
Also das war jetzt deine Entdeckung, beziehungsweise die Verpflichtung, nachdem klar war, dass Dorton nicht kommen kann.
Ja, genau. Es ist jetzt keine Entdeckung. Ne? Es ist, da war jetzt der Vorteil, dass ich einfach nah dran war und ich jetzt wusste, dass er noch nichts hatte. Habe ich gefragt, wonach suchst du? Suchst du nach Diagonal, Mitte? Ja, vielleicht tendenziell eher Diagonal. Man hast du auch immer Berater dahinter, die sagen, Mensch, und Diagonal und kann ich dir einen besseren Vertrag finden? Und dann hat er aber nochmal mit dem Nationaltrainer, mit Ben, Rücksprache gehalten und er sagte, ey, ich setze in der Mitte auf dich und ich sehe absolut Perspektive, du bist ganz nah dran. Und dann einen Tag später zog und sagt, jo, bin dabei. So, ne? Und da war ich dann ganz froh, dass so aus der... Ja, aber so einfach war das ja nicht an dem Punkt. Ne? Da gab es noch so nicht mal mehr eine Handvoll Leute so mit halbwegs Perspektive und ja, das war cool mit ihm. Und dadurch, wir setzen auch das Projekt fort, wir haben im Sommer ein bisschen gearbeitet, können das jetzt fortsetzen und das ist ganz spannend und bleiben an so einem Themen so ein bisschen dran, an denen er auch im Sommer gearbeitet hat. Und
Hast du vorher Ben einmal gebrieft und gesagt, hier musst du bringen, mal die in die Richtung kaufen?
Das machen wir natürlich auch immer.
Ja, schön. Ja, gut. Nee, schön, dass das geklappt hat und verstärkt die kanadische Fraktion. Also amerikanisch-kanadisch ist wahrscheinlich im Team, höchstens mal bei Frotzeleien ein Thema, aber wahrscheinlich ist das eher eine Nordamerika-Fraktion.
Ja, ich weiß gar nicht, wo hatten wir das denn neulich? Irgendwann war auch hin und wieder kommt das hier und da mal durch. Ich glaube, das sind aber so Gags oder wo die sich da selbst in Nordamerika immer hochnehmen. So, ne? Das ist wahrscheinlich wie bei uns mit irgendwelchen Bundesländern oder in Europa mit irgendwelchen Landsleuten. Ne? So. Wir mit den Holländern oder keine Ahnung. Ich glaube, vom Grundsatz verstehen sie sich, aber haben so ihre Späßchen miteinander hier und da. Ja.
Okay. Okay.
Dann gehen wir weiter.
Mit alten Bekannten, wenn du so willst. Pierce Eschenko? Ihr nennt ihn Pierce, nicht?
Ja, ich nenne ihn Piercy.
Pierce?
Einige nennen ihn PK, einige nennen ihn Pierce.
Genau, ich habe heute erst PK gelernt.
Ja, letztes Jahr hießen sie Peaks and Teaks. Also das waren Pierce und Tyler. Ne? Das waren Peaks and Teaks. Wer fehlt? Beaks and Teaks sind noch nicht da. Ja, okay, alles klar. Ja, Pierce, auch da schön, dass er noch ein Jahr weiter da ist. Wir haben im Sommer jetzt ja auch gearbeitet und ist jetzt gehört zur Nationalmannschaft, zur A-Nationalmannschaft dazu. Ich glaube, er ist auf richtig gutem Niveau. Da fehlt noch, also weil er ist physisch natürlich unglaublich. So und vielleicht im Angriff fehlt noch so der letzte Kick, dass er noch auf so ein nochmal eine Stufe höher zu einem Angriff kommt, dann kann er wirklich Mittelblocker vom Top-Niveau werden. So, ne? Sonst bringt er schon ganz viel mit. Aber natürlich einer, der das unbedingt will, ein ganz ehrgeiziger und akribischer, macht sich ganz viel Gedanken und der will das unbedingt schaffen und will sich verbessern und will noch solche Leute ist gut. Ich glaube, wir haben einen schönen Mix dieses Jahr so in der Halle. Okay. Also manche Leute, wo es auch mal herausfordernder ist, auch für den Trainer. Und, aber auch das ist gut. Also sonst wäre es langweilig, wäre es auch zu flach. Also ich meine so, wenn du Leute auf dem Feld haben willst, die auch mal irgendwie was Besonderes machen, was Verrücktes machen, die machen dann wahrscheinlich auch mal ab vom Feld irgendwo was Verrücktes. Ne? Solange das in so einem gewissen Rahmen bleibt und man das gehandelt kriegt, es ist, glaube ich, wichtig.
Von denen kommt dann gerade von denen kommt was Neues rein.
Ne? Ja, ja. Also,
das ne? fällt dir gerade bei Pierce ein?
Ja, nee, Pierce ist das Gegenteil davon. So, ne? Der ist so ein ganz, also ne, dem sagst du jetzt, hau mal hier 50 Mal mit dem Kopf an die Wand, dann macht er das irgendwie so. Ne? Wenn du sagst, du, das hilft, dann
ist gut, dass der Podcast auf Deutsch
ist. Ist gut für einen Angriff. Ne?
Ist er denn eigentlich schon wieder da?
Ja. Wir sind jetzt komplett seit dieser Woche. Und,
ist das Gefühl, dass es ihn beeinflusst hat? Ich meine, er war jetzt relativ lange mit der Nationalmannschaft unterwegs, hat aber, also bei der VNL hat er ja, glaube ich, auch wenig gespielt und beim WM, glaube ich, gar nicht. Das macht ja vielleicht mit ihm auch was. Hast du da so ein bisschen ein Gefühl davon?
Ja, auf jeden Fall. Nee, noch nicht. Wir haben jetzt erst Termine. Er ist jetzt gerade angekommen. Wir haben jetzt noch Gespräche mit allen, so individuell und mit Sicherheit. Also ich glaube, er ist da mit viel Selbstvertrauen gestartet. Es ging auch gut los. Hat auch das stand dann auch immer mal wieder auf dem Feld am Anfang. Und dann wurde es natürlich generell ein harter Sommer für die Kanadier. Also ich glaube, da kannst du jetzt fragen, wen du willst. Ist jetzt keiner, der da mit ganz breiter Brust rausgeht aus dem Sommer und sagt, ich strotz jetzt vor Selbstvertrauen. Das ist alles so gut gelaufen.
Das ist natürlich noch ein Unterschied, wenn es
aber ich glaube für Pierce war das trotzdem, der war das erste Mal bei der A-Nationalmannschaft dabei. Mhm. Er hat das erste Mal eine Weltmeisterschaft gespielt. Also es war trotzdem ein Highlight-Sommer für ihn. Also da muss man da auch so ein bisschen so einsortieren. Das ist jetzt nicht einer, der da ewig dabei war und schon ganz viel gespielt hat und jetzt hat er auf einmal nicht gespielt. Also ich glaube, dass das schon, ich habe mit Pierce anfangs gesprochen, oh Mensch, meinst du, ich habe eine Chance und komme ich irgendwie in den Kader? Und ich denke so, ja, ich glaube schon, sieht ganz gut aus. Und, also deswegen, dass der Sommer war mehr, als er erwartet hat. Vielleicht das, was er gehofft hat insgeheim, aber nicht, dass er das jetzt irgendwie erwartet hat, ja, ich werde auf jeden Fall dabei sein. So. Von dem her glaube ich schon, dass ihm das erstmal gut getan hat. So, ich bin A-Nationalspieler und gehöre da dazu und aber ja, wir haben drei gute Leute auch da, wir haben gute Konkurrenz, die werden sich alle strecken müssen.
Das freut den Trainer, oder?
Ja, ist perfekt.
Genau, kommen wir gleich zu der Nummer 3, nicht unbedingt Nummer 3, aber zu dem dritten Blocker in der App beim Wischen, Jordan Schnitzer, hast ja schon ein bisschen erzählt.
Jetzt brauchen wir erstmal eine Erklärung, was jetzt der richtige Jordan ist. Also wie teilt er auf? Der eine Jordi, der andere Jordan oder wie?
Jordi und Schnitz.
Schnitz. Mhm. Okay.
Oder Ralf. Ralf ist sein zweiter Vorname, haben wir ihn auf Ralf getauft dann. Okay. Nee, aber eigentlich wird er Schnitz genannt.
Okay.
Ja. Jordi, Schnitz.
Kann man sich merken.
Ja.
Und das war der Spieler, der ein bisschen früher als geplant fertig wurde.
Nicht früher, aber ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Dass er ist, glaube ich, mit der Schule relativ gut vorangekommen. Dadurch, dass das Corona war, sind die teilweise in der Uni schneller vorangekommen. Also der hätte vom Alter eigentlich, glaube ich, noch spielen können, war aber mit der Uni fertig. So. Das ist halt während Corona passiert, so bei ein, zwei Leuten. So, die sind mit der Uni fertig, aber sie könnten aber eigentlich noch ein oder zwei Jahre weiterspielen. Und, Ja, und dann war ich mit Ben im Gespräch und sagte, Ben, oh, ich brauche jetzt Mittelblocker. Und er sagt, hier, guck dir mal Schnitzer an. Ich sage, wieso? Ja, nee, der will jetzt. Und es war vorher auch gar nicht, er wusste gar nicht so genau, ob er Profi spielen will. So, und jetzt wollte er eigentlich, hatte er fast so den Plan, wie aufzuhören nach der Uni-Zeit. So, dann war dieses letzte Jahr aber so gut und dann kam Einladung Nationalmannschaft und dann kam die Anfrage hier und dass er jetzt so richtig Blut geleckt hat und eigentlich voll Gas geben will. Ja, und das ging dann auch ganz schnell. So, ich habe mir das angeguckt und gesagt, ja, nicht interessant. Und ein anderer Spielertyp als Pierce und Xander, die physischer sind. Schnitz ist unheimlich schnell, ein ganz leichter Springer und ja, eher so ein bisschen so ein Typ wie Dalton vorher so war, ne? Der ja auch nicht so der ganz Große war, aber mit gutem Potenzial im Angriff und ja, ganz kompletter Spieler auch, einer, der alles weitere, also nicht so ein klassischer Mittelblocker, wo die Fans immer die Augen verdrehen, wenn der Mittelblocker zuspielt, was ich gar nicht verstehen kann. Als ehemaliger Mittelblocker, aber so bei eher sehr ein ganz kompletter Volleyballer. Er kann auch diagonal spielen.
Alle können alles spielen.
Ja. Okay, 5 Diagonalen, also wunderbar. Ja. Also besser als letztes Jahr dann aufgestellt, zumindest auf der Regional.
Ja, mal gucken, wir haben ja so ein, zwei Ideen im Spielsystem, habe ich schon, wo wir vielleicht so ein bisschen was, ohne dass Leute komplett die Position verändern, wo wir so ein bisschen was einbauen können, gucken wir mal.
Also bei Gage mit dem Angriff, das müssen wir noch irgendwie überlegen.
Ja, das wird schwer, das wird schwer. Das wird schwer, ja. Das wird schwer.
Alles unterhalb der oberen Netzkante, nicht? Irgendwie so war das.
Ja. Ja.
Mit bisschen Effi.
Ja, den vor allen Dingen Effi hat er. Ja. Backspin und all solche Sachen.
Hört sich spannend an. Okay.
Ja, dann kommen wir zu den nominellen Zuspielern, aber wir wissen ja, das steht, das ist nur ein Etikett. Ja, Hannes ist geblieben, macht weiter, auch wenn er wieder seine Rolle wie letzte Saison wahrscheinlich erstmal ausfüllen will. Wird.
Ja, auch da freue ich mich, dass Hannes noch weitermacht. Hannes ist einfach so ein von seiner Einstellung im Training so ein Arbeitsbiest. Ne? Also wirklich, der hat sich da ganz viel erarbeitet über diese letzten 2 Jahre. Gibt im Krafttraining immer Vollgas und auch für das, was er mitbringt, so an also das ist wirklich einer, der sich ganz viel erarbeitet, über ganz viel Fleiß und unheimlich gut gestartet im ersten Jahr. Ich sage, das beobachtet man häufiger. So, da ist keine große Erwartung, weder von ihm an sich selbst noch von anderen an ihn. Teams kennen ihn nicht, da spielst du meistens einfach so drauf los. Ne, da hat das immer gut geklappt, auch wenn er rein ist mit Aufschlag und im letzten Jahr, einfach weil ich das im Kopf von ihm habe, dass er das kann, haben wir es natürlich viel versucht, hat letztes Jahr ein bisschen weniger geklappt. Ich hoffe, dass wir ihn auch wieder in so eine Rolle wirklich entwickeln können. Also so, weil ich habe immer das Vertrauen zu ihm gehabt, auch ihm am Ende vom Satz mit Doppelwechsel, dass er Sätze zu Ende spielt, auch bei engen Satzständen. So, weil ich weiß, dass er das kann. Und ja, wir versuchen noch an ein, zwei technischen Sachen ein bisschen zu feilen, dass auch da noch etwas mehr eine Sicherheit reinkommt. Und er hat nach wie vor Bock, Vollgas zu geben. Und deswegen war das für mich auch klar, dass wir auch mit ihm weitermachen wollen. Und deswegen dann auch so diese Entscheidung zu sagen, nee, Hannes, pass mal auf, wir nehmen jetzt schon Theo. Da haben wir gesagt, nee, jetzt wollen wir einfach das Modell für ein Jahr so fahren und dann werden wir nächstes Jahr uns Gedanken machen müssen, wie wir weiter vorgehen wollen. Aber erstmal, ja, war das auch da spannend, ihn jetzt so ein bisschen als Baustein weiter zu behalten im Team. Auch einen deutschen Spieler aus der Region und auch er ist einer, der jetzt da sofort reinspringt in dieses Vakuum, was Michel, TK und Yannick so hinterlassen haben, das ganze Organisation und all solche Dinge anbetrifft. Auch da nochmal, das ist so, es gibt so viele Rollen in so einem Team. Ich glaube nicht, dass man die findet. Mhm. Und für den einen ist es manchmal mit deutlich weniger Spielzeit verbunden. Und trotzdem ist es irgendwo eine Rolle, die für das Team und für so das tagtägliche Arbeiten unheimlich wichtig ist. Und da sehe ich auch Hannes als einen Baustein.
Hm. Ja. Also wir würden uns wieder freuen, wenn Hannes wirklich mal wieder reinkommt und dann war, glaube ich, mal eine Drei-Ass-Serie hintereinander irgendwie gleich zu Anfang, irgendwie als er reingekommen ist oder so.
Ja, das, auch das er selbst, alles. Ihn hat das ja auch geärgert. Oh, Mann. Und, ne, aber es, ja, es ist so, es war, glaube ich, immer legitim, es zu versuchen, weil wir haben vorher gesehen, dass er das kann und letztes Jahr hat es weniger geklappt. Jetzt gucken wir mal.
Ich glaube, du hast immer schon von der zweiten Mannschaft erzählt. Ja, da ist der Zuspieler, der hat so einen guten Aufschlag vor, was weiß ich, 5 Jahren oder so.
Das war schon eine Weile her, ja, genau.
Ja, und er hat auch so eine gewisse Kaltschnäuzigkeit trotzdem. Ne? Das gefällt mir unheimlich an ihm.
Nee, ist ja auch ein super netter Typ. Also hat für Lüneburg nochmal danke, Hannes. Nochmal ein kleines Training auch schon gemacht. War nett.
Ja.
War sehr schön.
Ja, ja. Ja, auch er hat also irre Entwicklung in der Abwehr. Teilweise steht da mittlerweile drin, ohne Angst. Holt da viele Dinge raus. Also trotzdem eine tolle Entwicklung so von ihm.
Ja, last but not least, nicht? Der erste Bruder, / zweite Bruder, also
der Joe. Ältere.
Ja, ja.
Worsley, die Ältere. Der Ältere.
Worsley, die ältere Version. Ja.
Hatte er 2-Jahres-Vertrag?
Nee.
Nee,
okay. Das hatte keiner.
Gut.
Mehr Jahresverträge.
Mhm. Oh, nee. Ist da geblieben?
Ist auch da geblieben, ja. Er hat ein bisschen, glaube ich, immer noch so ein bisschen schwieriger, weil er wollte lange den Markt abwarten. Mhm. Aber er hat gehofft, irgendwie auf Polen, Frankreich und ja, dann wurde der Markt irgendwie immer kleiner und so, wir wollten ihn gerne halten und haben irgendwie das, was in unseren Möglichkeiten ist, haben wir versucht, ihm da ein gutes Angebot zu machen. Und auch da haben wir uns dann gefreut, als er dann eingeschlagen hat, ne? Weil auch da kann man jetzt so einen Prozess weiter fortsetzen. Ja, und er ist schon entwickelt sich immer mehr auch zu dem Leader so und auf dem Feld. Einer, der den Mund aufmacht, auch nachspielen und in Sitzungen und ja, ganz, ganz wichtiger Baustein, denke ich. Ja.
Vor allen Dingen so ein bisschen Konstanz jetzt auf ein paar wichtigen Positionen habt ihr gehalten können. Also mit Jordi, Auke, Joe.
Ja, ich glaube, wir haben ja ein bisschen gefühlt eigentlich so ein bisschen unsere Stärken behalten und versucht uns in den anderen Bereichen noch einen Schritt weiter zu entwickeln. Mal gucken, ob das so aufgeht, das werden wir sehen. Aber erstmal gefühlt ist es so ein bisschen so. Ne? Also da wichtige Säulen, Joe, Jordi, auch Piers vom letzten Jahr, die da geblieben sind, Auke mit da drin. Das ist schon erstmal das war ein ganz gutes Gefühl. Das war auch, als dann die Leute unterschrieben hatten, war das erstmal so, okay, da weißt du, das ist erstmal wieder eine gute Basis. So, jetzt mal gucken. Wie können wir es noch ein bisschen upgraden oder ne, bleiben wir im ähnlichen Bereich und ja, ich bin sehr gespannt.
Sehr gespannt. Der sogenannte Herr Worselei ist ja auch ein wichtiges Element im Bounce House. Ohne ihn hätten sie viel weniger zu diskutieren. Da gibt es die zwei Fraktionen, die sein Zuspiel fürchterlich finden und die anderen, die begeistert sind von ihm.
Ja, aber das Spannende ist ja dabei, dass Alex Falkenhaus, ich kenne Alex ja nun auch lange, und dass sein Favorit war ja immer Vincic. Und Vincic hält den Ball ja fast ähnlich lange. Das finde ich dann ganz spannend, aber.
Aber die haben ihre Rollen, die müssen sie auch durchziehen. Die Hater und die Fans. Ja, aber so böse ist es normalerweise nicht. Das bleibt immer eigentlich im noch ganz lustigen Bereich.
Okay, also du würdest sagen, man hat eigentlich das Potenzial in einigen Bereichen. Ein Ticken besser auszusehen, wie es sich dann entwickelt, muss man sehen.
Ich hoffe. Also die Idee war, unsere Schwächen da etwas näher ranzukommen an die anderen Teams. Also ich sag mal, letztes Jahr Asse, die wir kassiert haben, allgemein Annahmequalität ein bisschen. So, da hoffen wir, dass wir da erstmal vor allen Dingen gegen Sprungaufschläge dass wir da stabiler stehen, dann selbst vielleicht nochmal etwas mehr Druck im Aufschlag zu entfalten. Auch da, glaube ich, haben wir ein bisschen mehr Potenzial dieses Jahr. Ein, zwei Sprungaufschläge auch mehr, die auch eine gute Geschwindigkeit auf den Ball kriegen. Ja, und dann Angriff aus der Annahme noch so. Und das sind die drei Bereiche. Und ja, erstmal mein erster Eindruck ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir da etwas besser, etwas stärker sein können. Ja. Und dann gut, müssen wir trotzdem noch die Dinge, die wir letztes Jahr gut gemacht haben, müssen wir auch wieder gut machen. So, also, ist jetzt nicht, da hat man nichts, worauf man sich irgendwie ausruhen kann. Also du musst ja alles wieder neu erarbeiten.
Ja, ich finde das auch immer wieder spannend, wenn ein Spieler mal eine Saison lang, was weiß ich jetzt als Beispiel, einen guten Aufschlag hat und in der nächsten Saison findet er den aber einmal nicht mehr und keiner kann so richtig erklären. Also das ist immer so das Spannende, kann man nicht sagen. Das kommt immer so.
Ja, ich glaube, das sind manchmal so ganz kleine Prozesse, die da stattfinden. Deswegen trainiert man diese Dinge ja auch viel und versucht, da im Rhythmus zu bleiben. Aber manchmal veränderst du so minimal was, ohne dass dir das wirklich bewusst ist und auch dass der Trainer das vielleicht gar nicht sieht. Und plötzlich, an einem gewissen Punkt, sieht man dann so, oh, du machst jetzt aber da irgendwie was ganz anderes. Ist ja, da hast du, machst du das bewusst. Und dann ist mir gar nicht bewusst gewesen. So, ne? Manchmal hilft es dann irgendwie rauszugehen aus der Situation, vielleicht mal von einem anderen Punkt aufzuschlagen, mit einem anderen Aufschlag aufzuschlagen, dann kommt man irgendwann vielleicht wieder zurück. So, ne? Ja, das Aufschlag ist natürlich eine spannende Geschichte. Das ist das einzige Element, wo du ganz alleine da mit dir bist und wo aber natürlich auch am meisten Zeit ist, für deine Gedanken irgendwo dazwischen zu schießen. Ja.
Ja, ich würde sagen, auch aufgrund der Zeit, so ein bisschen Ausblick Saison und Mannschaft, hast du ein bisschen schon Stellung genommen. Jetzt ist dieses Jahr etwas anders in der Vorbereitung als die letzten Jahre. Ich finde es eigentlich ganz interessant, den Bounce House Cup. Du hattest in einem der Podcasts von uns auch schon mal drüber erzählt, dass du eigentlich mehr der Freund da bist, mehr im Training die Sachen zu trainieren, weil du einfach mehr Touches hast. Jetzt ist das aber so ein Format, wo ich sage, naja, immerhin drei Spiele hintereinander, Minimum. Wenn es nicht mehr sind, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf.
Nee, sind drei.
Sind drei Spiele.
Jeder
drei. Was sagst du dazu? Wie findest du sowas?
Ich glaube, vom Grundsatz hängt das immer davon ab. Ne? Wenn ich jetzt nur 7, 8 Leute im Training vielleicht habe über viele, viele Wochen, dann würde ich wahrscheinlich auch mehr Spiele versuchen zu machen. Wenn ich alle Leute da habe, 12 Leute da habe, dann ist das, was du eben sagtest, dann gebe ich natürlich unheimlich viele Wiederholungen für Spieler weg, ne? Weil in so einem Trainingsspiel ist es deutlich weniger. Und da finde ich, dadurch, dass wir die Mannschaften immer relativ ausgeglichen zusammenstellen, haben wir selbst immer sehr guten Wettkampf im Training. Ja, auch dieses Jahr hatten wir eigentlich nicht übermäßig viele Spiele ausgemacht. Wir hatten diese zwei Spiele in Groningen.
Erfolgreich.
Ja.
Zumindest was die Satzergebnisse waren, was
ich. Ja, das ist mir erstmal relativ wurscht. Erfolgreich aber an dem, was wir gearbeitet haben, dass wir das ganz gut umgesetzt haben in den Spielen. Das heißt für mich erfolgreich. Ja. Das kann man immer so definieren. Aber auch natürlich auch vom Ergebnis her jetzt erstmal positiv gestaltet. So, ich wusste, es kommt dann dieser Bounce House Cup mit drei Spielen auf gutem Niveau. Ich finde das ganz, ganz charmantes Event erstmal so. Man ist da vor Ort mit den Teams, man kann sich auch mal vielleicht mit den Trainerkollegen mal hinsetzen, ein bisschen quatschen, wo man sich sonst immer nur so in dieser reinen Wettkampfsituation, kommst den Abend vorher irgendwo an, fährst nach dem Spiel wieder weg, am Morgen mal kurz zwei Sätze wechseln und das war's. Dass man Mediageschichten damit einbindet, finde ich jetzt erstmal ganz charmant. Ja. So, das Format.
Ist da dann auch der Media Day oder so irgendwie?
Ja, also zumindest das,
was wir alle Fotos machen, keine Ahnung, irgendwelche TikToks dreht oder.
Ja, alles, was praktisch letztes Jahr, wo die rumgefahren sind, ne, alle ihre Einspieler, die sie da gemacht haben. GIFs und wie das alles heißt, glaube ich. Ne?
Memes.
Ja, all solche Sachen. Das wird da dann alles gemacht. Ne? Und man hat aber auch eine Möglichkeit, da mal ein Meeting zu machen. Theoretisch könntest du auch irgendwas trainieren. Also uns ist es nicht weit weg. Von dem her. Nö, finde ich jetzt erstmal ganz,
Ich finde es halt auch recht ja, interessant. Also vor allem freue ich mich halt drauf, auch mal andere Fans dann mal ein bisschen länger mal
ja, auch um das
sich herum so, da eine Kommunikation zu haben und da vielleicht auch was ja. aufzubauen, was man sonst nicht so hat.
Ja, alle so auf einen Haufen und es ist aber jetzt noch nicht, ja klar, es ist irgendwie der Liga Cup oder Bounce House Cup, wie es definiert ist, aber es ist jetzt, ja, es ist trotzdem noch in der Vorbereitung für mich. Es ist jetzt nicht, dass wir alles auf das Event auslegen, sondern das ist noch Teil des Entwicklungsprozesses. Ja, aber wie gesagt, so in diesem Umfeld da, dass alle sich da irgendwie treffen und mal gucken, was wir so draus machen, wie sich das entwickelt.
Also, was war das, 25 Euro? So am Sonntag?
25 Euro, der Samstag und der Sonntag und der Freitag kostet dann nochmal 5 Euro. Also das ist spottbillig, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt genial, so viele Spiele zu sehen hintereinander.
Also ich glaube,
zudem, das ist genial.
Also ich werd jetzt Sonntag hinfahren. Das ist jetzt auch schon ausgemacht. Aber ich glaube nicht, dass ich mir alle Spiele an den beiden Tagen angucke, weil es mir irgendwann Halle auch zu viel.
Ja, musst ja gucken, was da los ist, wie ist die Stimmung, wie viele Leute triffst du da, mit denen du immer schon mal reden wolltest. Also das finde ich von dem Aspekt her, finde ich sehr interessant.
Lass es auf dich zukommen. Leg dich nicht so fest jetzt. Guck, wie sich alles entwickelt.
Open your mind.
Ja, bleib da offen ein bisschen.
Da grüßt du dich ein.
Ja, genau.
Okay, genau. 7 Tage später, am 8. geht's los?
Am Sonntag.
Sonntag, ja.
Ja.
Ja, 7 Tage später, genau. Dann geht's los. Erstes Spiel. Gegen wen spielen wir? Ich habe gar nichts auf dem Schirm gerade.
Ehrlich?
Stelle ich gerade fest. Ja, total nicht.
VCU Berlin ist das erste Spiel.
Ist richtig.
Aber so, ich glaube, da brauchen wir jetzt noch nicht so viel drauf Bezug nehmen. Lass uns doch erstmal gucken, was am Bautzhaus Cup so passiert. Und dann kann man schon ein bisschen was sagen.
Ja, möglichst keine Verletzung, nicht?
Das ist immer gut. Also gesunde Spieler ist immer von Vorteil.
Ich mache mal eine Ansage. Ich gucke hier nämlich auf unseren Zeit.
Ja.
Und wir sind jetzt seit 1:36. Stefan, du musst ja noch dein Spielzeug oder Getränk verdienen.
Oha.
Wir haben noch ein kleines
Quiz. Jetzt bin ich mal gespannt.
Ist okay?
Ja. Ist zwar nicht gut in sowas, aber leg los.
Hallo, du hast beim letzten Mal...
Habe ich abgeräumt?
Ja, würde ich schon sagen. Hat der Wein geschmeckt?
Ja,
hervorragend. Extra schwer gemacht für dich,
hervorragend.
Dann ist es langweilig.
Hervorragend, ich bin aber überhaupt nicht mehr informiert. Du.
Also, wir müssen dazu sagen, wir kennen nur die Fragen und die Antworten kennt nur Kajetan.
Okay.
Also, wir können jetzt nicht
sagen... Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Also von daher, ja, Kai, dann leg du doch einfach mal los, oder?
Nee, ist nicht am Anfang immer, legen wir nicht immer am Anfang schon mal fest, worum es geht dann? Damit Stefan auch den Anreiz.
Erklär uns mal.
Ja, das war genau, das ist deine Aufgabe eigentlich immer, Wolfgang, oder? Achso,
aber das Quiz
Spielzeug oder Getränk?
Muss ich noch entscheiden. Die Frage, genau. Spielzeug oder Getränk, genau.
Was ist denn Spielzeug?
Spielzeug ist keine PlayStation, um es von vornherein auszuschließen, sondern
Kartenspiel, Brettspiel, sowas.
Ah.
In der
Art,
genau.
Nee, gut, also.
Ich bleib bei Getränk.
Gut.
Getränk, okay. Du sagst uns
ein bisschen genauer. Um es zu konkretisieren, wüssten wir ja im Grunde genommen schon eine Art Weinmarke. Also, aber ich weiß nicht, du bist ja offen. Also von daher könnte das sich
auch ändern. Anscheinend geht auch ein Sixpack dieses Bier, was ist du da gerade vor dir stehen hast, oder wie?
Das Bier, dessen Vertrag wir noch nicht haben.
Genau.
Ich würde dieses Jahr ein Whisky, würde ich mal nehmen.
Okay, alles klar.
Okay, ich glaube, das ist der Podcast, wo wir den Podcast danach einstellen, aus finanziellen Gründen. Also, aber da gibt es garantiert auch eine Marke, die
nee, uns dann kein kanadischen. Wir bleiben hier in Europa. Ja. Ach, obwohl, nee, auch nicht mehr. Ja, doch, in Europa, ja.
Europa, aber nicht auf dem Festland.
Ja.
Ich bin überhaupt kein Kenner.
Also das heißt ein Scotch, wenn ich das richtig rausgehört habe. Lowland, Highland.
Ja, irgendwas so schön, Single Malt.
Ne? Single Malt und dann schön torfig.
Oje, könnt ihr
euer
Gespräch danach.
Ist okay.
Weiß ja nicht, was er.
Torfig.
Ja, torfig. So von Lagavulin, so richtig schön
torfig. Genau.
Torfig.
Okay.
Also ich denke da an aus Friesland, aber gut.
So, kommen wir aber erstmal. Vielleicht kriegst du den Whisky gar nicht mal drauf. Mit der ersten Frage bleiben wir in der, naja, nicht ganz in der VWL. United Volleys ist das Thema. Und zwar wollen wir von dir die neuen Clubs von mindestens 7 Spielern der United Volleys hören, die jetzt wechseln mussten, sich einen neuen Verein suchen mussten.
Von 7 Spielern?
Ja. 7 solltest du mindestens.
Oh, nee. BR Volleys.
Ja, wer?
Wie heißt er? Ide oder wie heißt er?
Genau. Ja, genau. Geld,
noch nicht Geld. Noah ist in Gießen.
Jo, 2.
Weir ist in Karlovarsko.
Sehr gut. Also das Land hätte auch schon gereicht, weil die ins Ausland gewechselt sind. Tschechien. Zwei innerhalb der VGL noch.
Ja, das ist ja der andere Australier, der Auslandgreifer, ist nach Belgien. Aber ich weiß nicht, welcher Verein.
Das war Belgien, ist genau. Ja. Achel.
Ja, genau, Tentum.
Wer war das? Der Max?
Staples. Gut, genau. Ja. Staples ist nach Belgien. Dann haben wir noch in der VBL haben wir noch Leute. Wen hatten wir denn da noch? Weiß nicht, ist Jochen noch nach Friedrichshafen oder ist er nicht nach Friedrichshafen? Nee, ist er nicht. Es gab so Gerüchte. Habt ihr die auch gehört?
Ja, ich habe was gelesen. Ich denke, es ist noch aktuell, aber Friedrichshafen war es nicht.
Ah ja, okay. Gut.
Also einer, der schon verpflichtet war, der dann aber sich einen neuen Verein suchen musste, der noch gar nicht bei den Volleys gespielt hat letzte Saison.
Um den geht es jetzt?
Also das ist einer, den ich innerhalb der VWL noch auf der Liste habe.
Der Mittelblocker?
Nee.
Ach so, weil also der hat noch keinen. Auch nicht in der VWL. Den hatten sie kurz verpflichtet und hatten einen Ermüdungsbruch im Fuß.
Ja, der hat einen neuen Verein auch.
In Deutschland?
Nee.
Geht er in die Schweiz, nach Amriswil? Nee, auch nicht. Da war er mal im Gespräch. Aber,
Rumänien.
Auch nach Rumänien?
Also der Mittelblocker Hepburn, meinst du?
Nein, nicht Hepburn, der Deutsche.
Ach so. Den habe ich jetzt noch nicht auf
dem Schirm. Ja, hast du nicht auf dem Schirm.
Der deutsche Diagonale.
Malesha?
Ja.
Ja. Malesha ist gegangen nach. Ist er nach Bukarest? Oder ist er nach.
Rumänien, Galati.
Galati, ja. Okay.
Genau, Rumänien. Aber
die waren kurz dabei, eine Finanzspritze für die SVG einzusetzen, um ihn herzuholen. Aber dann kurz danach wurde schon bekannt gegeben. Wir wollten tief, Kajetan und ich wollten tief in die Tasche
gehen. Ja, da hättet aber ganz tief reingreifen müssen. Ja. Ganz tief.
In ganz tiefe Taschen.
Ja.
Die Tasche wäre tief gewesen.
Was haben wir denn noch für Spieler da? Lass mich dann doch mal überlegen.
Zuspieler.
Leon ist nach Polen, zweite Liga.
Jetzt haben wir 6 schon. Was hast du noch?
Achso, ja, dann Kitorakis ist wieder zu Netzhoppers.
Dann haben wir auch die 7.
Jo, dann hast du doch.
Nee, 1, 2, 3, 4,
7.
Doch. 7 haben wir jetzt schon.
Viktor ist nach Schweden.
Genau.
Ja. Also, sind ja schon 8. Ja. Jetzt haben wir dann noch Pluspunkte. Sehe ich schon. Es wird ja doch der teure
Whisky. Dann hätten wir noch Tim Peter, der ja schon alles.
Ah ja, Tim Peter, genau. Ach so, so meinst du das. Ja. Gut, da gab es ja, wenn wir die auch noch alle nehmen, so, dann ist der Däne ist auch nach Rumänien und der.
Genau. Und Alik ist nach Finnland. Er war ja quasi nicht da, hat quasi nicht gespielt wegen seines Kreuzbandrisses. Ja. Schöps, was ich gelesen habe, spielt er jetzt in der dritten Liga in Langen, in seinem Wohnort. Ah, die haben das zufällig erfahren und dann haben sie das ihn geschnappt gut. Und da soll er wohl auch ein bisschen als Trainer auch noch ein bisschen tätig sein und so. Also. Macht noch ein bisschen was, aber will auch nicht zu allen Auswärtsspielen damit fahren. Also, dass er nicht seine ganzen Wochenenden auch noch damit verbringt.
Ja, Sommer. Sommer aufhören jetzt.
Reicht.
Ja, jetzt hat er noch ein gutes Gefühl, ein gutes Bild von sich. Das wird nicht mehr besser.
Okay.
Deswegen fange ich auch nie wieder an, irgendwelche Senioren zu spielen. Ich weiß doch genau, wie sich das anfühlte, als ich ganz okay war. So, deswegen, das Gefühl will ich mir nicht versauen.
Könnte ich zustimmen.
Ja. Also, auch wenn es am schönsten ist, naja, das kann man
beenden. Nee, ich habe ja später angefangen.
Ich habe schon lange durchgehalten. Ich war schon ein bisschen über den Zenit rüber dann. Aber trotzdem fühlte sich das noch ganz sportlich an.
Also wir haben Jochen Schätz auch noch von der letzten Saison ganz gut in Erinnerung.
Ja,
das
ist, ja, ja.
Ist okay, wenn er jetzt ein bisschen kürzer tritt.
Ja.
Ja, gut, dann kommen wir zu internationalen Themen. Es geht um die russische Superliga, die jetzt so ein bisschen oder total außen vor ist im internationalen Kontext. Es gibt aber doch noch ein paar Legionäre, Ausländer, die da spielen. Und wir haben es jetzt nicht ganz so kompliziert gemacht. Du musst raten, spielen in der nächsten Saison 8, 13 oder 18 Ausländer in der russischen Liga. Dazu noch ein kleiner Hintergrund. Es sind 15 Teams nächste Saison in der russischen Liga plus ein Team aus Belarus. Und wir also die belarussischen Spieler habe ich jetzt nicht gezählt. Es gibt auch noch ein paar, zwei glaube ich, die da auch in der anderen Vereinen noch spielen. Also 8, 13 oder 18. Was würdest du sagen? Also maximal darf ein russischer Verein zwei Legionäre haben.
13.
Sehr gut, ja, das war's, genau. Und das auch erst seit heute. Bis gestern waren es 12, vorgestern waren es 11. Es kamen noch zwei Nachmeldungen. Gestern war nicht so spektakulär, die Iraner, aber heute, hast du wahrscheinlich mitgekriegt, Anderson geht nach St. Petersburg.
Ah, ja.
Das war ein großer Knall, hatte schon einen Vertrag in China, hat ihn jetzt aufgelöst oder St. Petersburg hat ihn rausgekauft und naja, geht er dahin, wie auch immer, das Geld scheint noch zu stimmen und ansonsten...
Ich kann solche Sachen nicht alle verfolgen, du bist besser informiert als ich, also ich habe hier genug Themen.
Naja, ansonsten ist halt auch noch Dero, der Belgier, der wechselt zu Kazan, das waren jetzt die beiden Star-Verpflichtungen, die neuen. Ansonsten sind einige geblieben. Krivenikov, Christensen,
du willst jetzt nicht hat man die ja Namen gehört. Nehmen, oder?
Alle? Nee. das waren aber die, das sind die Stars, die jetzt nach wie vor in Russland spielen, Sokolov auch noch.
Ich meine also nur, weil die nächste Frage sich auf die Namen bezieht.
Einige, nee, das lassen wir weg, denn die nächste Frage ist ein bisschen...
Ryan hat lange überlegt. Ryan hat auch ein Angebot aus Russland, aber ich glaube, er hat
es im Ende. Geht nach Saudi-Arabien.
Zu den Scheichs, ja.
Ja.
Naja.
Naja,
das okay. Hat mich ja auch irritiert. Ich meine, er geht doch wahrscheinlich dann mit Familie dahin, oder?
Ja, ja, ja.
Okay.
Naja, Ryan ist dieses Jahr volles Risiko gegangen. Er sagt, er ist dieses Jahr, hat alle Verträge abgelehnt. Da hat er gute Angebote am Anfang aus Frankreich gehabt. Und er sagt, er wollte ja auch einen großen Vertrag. Mhm. So und Chance war hier und da. Er hatte noch das Angebot aus Russland gehabt. Und dann kam er auch und sagt, ja, würdest du das jetzt machen? Und ich sage, puh, weiß ich nicht. Das ist eine schwierige Entscheidung. So, ne? Und ja, dann hat er sich, denke ich, mit Familie und allem irgendwie dagegen entschieden.
Wäre das in Kanada in Diskussion? In den USA scheint das ja irgendwie, Christensen scheint das jetzt nicht geschadet zu haben für die Nationalmannschaft. Der Finne Kermin, der ist jetzt ausgeschlossen worden von der Nationalmannschaft, weil er in Russland bleibt. Aber in den USA und Kanada ist das nicht so nah.
Nee, das hätte keine Auswirkungen gehabt. Also.
Ja, wenn man vielleicht damit rechnet, irgendwann in Polen spielen zu wollen, dann hätte es ein bisschen schlechte Presse gegeben. Aber ja, wenn man schon ein bisschen am Ende der Karriere ist, dann ist es vielleicht dann nicht mehr so relevant.
Ja, aber Ryan Slater hat sich ja recht gut jetzt auch verkauft, so in den letzten Spielen für Kanada. Von daher
ja, auch generell
fast ein bisschen irritiert, dass er da hingeht.
Ja, ich glaube, dass jetzt am Ende es war jetzt dann. Also er ist das Risiko gegangen und es ist halt nicht ganz so aufgegangen. Ne? Und da ist zumindest Geld noch da. Ne? Und wer weiß, vielleicht hat er auch so einen Vertrag. Ich weiß es nicht. Ne? Du kannst ja dann Verträge abschließen, wo du vielleicht auch relativ leicht rauskommst, falls sich irgendwo was ergibt.
Mhm.
Und
Ja, und dann bleiben wir international. Die Weltmeisterschaft ist ja gerade zu Ende gegangen. Am Sonntag. Und da würden wir von dir gerne wissen, welche Spieler mit VBL-Hintergrund bei der WM im Viertelfinale gespielt haben. Und zwar die Mannschaften sage ich dir nochmal. Dann sagst du, erste Aufgabe ist, bei welchen Mannschaften waren aktuelle oder ehemalige VBE-Spiele? Ja, okay.
Wen haben wir denn noch dabei?
Soll ich dir nochmal die
Slowenien?
Viertelfinalpaarungen sagen? Oder?
Nö.
Das weiß ich gut. Weiß im Kopf, ja.
Argentinien, Slowenien. Wo haben wir denn noch Spieler? USA. Mhm.
Eine Mannschaft fehlt noch.
Eine fehlt mir noch. Viertelfinale?
Ja.
Okay, das war das Viertelfinale. Ja. Serbien.
Waren nicht im Viertelfinale, sind im Achtelfinale.
Gegen wen haben die denn da unten verloren?
Also welche noch, die noch nicht genannt hast? Italien, Frankreich, Ukraine, Brasilien, Polen.
War Tonuti noch dabei? Ja, dann Frankreich, ja.
Okay, gut. Ja. Bei diesen vier Mannschaften. Dann nächste Stufe der Frage. Ja. Wie viele VBL-Spieler waren im Finale dabei? Ob jetzt auf dem Feld oder auf der Bank?
Im Finale. Mhm. Finale war Polen.
Mhm. Weltmeister wurde?
Italien.
Aha.
Da waren jetzt nicht so viele.
Genau, da, die hast du nicht genannt, also waren da auch keine dabei.
Nicht Finale so nicht. Viele.
Nee. Im Halbfinale, wie viele waren da?
Einer bei Slowenien.
Bei Slowenien, ja, aber mehr.
Genau, aber Slowenien schon mal einer.
Okay, und aktuelle, das heißt auch kommende Saison.
Das heißt auch kommende Saison.
Die Saison okay. Hat ja quasi schon begonnen mit Vorbereitung.
Achso. Ist trotzdem noch einer bei Slowenien? Oder war alte Frau Stern auch noch dabei oder nicht?
Nee.
Ja? Stern? Stern war noch dabei?
Mhm.
Waren beide Sterns dabei?
Ja.
Wow.
Ja. Also der eine so, ist ja auch.
Der mit den wenigen Haaren?
Der uns mit den Aufschlägen weggehauen hat, der hat ja öfter gespielt, der kommt nicht in die VBL, aber sein Bruder.
Ja, ja, genau. Und dann der große Mittelblocker.
Mhm, genau. Bei den BR Volleys, Stalliker und natürlich
Innsbruck.
Ehemals, genau. Innsbruck war auch VBL und jetzt demnächst BR Volleys. So. Und wer noch bei Slowenien? Natürlich. Letzte Saison und? Schon zwei Jahre in der VBL und nächstes Jahr. Wieder.
Haben wir noch mehr? Achso, ja, Windschild.
Ja, ja, klar. Okay, ja, ja. Gut, das war schon gut. Dann haben wir eine große Kolonie. Aus welchem Land, in welchem Land haben die meisten VWL-Spieler gespielt? Für welches Team?
USA.
Ja, klar. Und zwar ganz viele, alle Berlin.
Ja, Kessel, Shoji, Ensing, Mittelblocker.
Mhm. Mit J.
Ja, John Drake.
Mhm. Und Mr. Muscle.
Ah, ja, ja, genau. Diagonal, Kyle.
Genau.
Greimsicher.
Nicht der andere Russell, Kyle Russell, der gespielt hat.
Bei den Franzosen ist ja auch noch Le Goff.
Richtig, genau.
Tonuti.
Mhm, Tonuti und auch noch mit Tonuti zusammen hat er bei Friedrichshafen gespielt. Auch gegen uns im Pokalfinale 2015. Waren sie beide dabei?
Wer war denn da noch?
Naja, einer der Beste auf seiner Position in der Welt. Ja. Oder einer der Besten.
Achso, Grebennikow damals. Ja, ne? Ja, stimmt.
Hat aber auch gegen uns noch
in der Pokalfinale gespielt.
Genau, ja. Und bei den Argentiniern? Ne?
Eine Außenangreifer aus Friedrichshafen.
Mhm.
Libero.
Genau. Und einer ist schon ein
bisschen. Und der Diagonal von Bühl.
Ja, genau, Lima. Okay, Lima. Haben wir alle. Hast du damit schwer redlich deinen dritten Punkt verdient.
Ja.
Ich habe das schwerer gemacht und dafür das mit der russischen Liga.
Ich merke das schon. Einfach. Ich sitze hier mit offenem Mund und sage, ich weiß davon gar nichts. Also nicht ganz. Aber
ja, herzlichen Glückwunsch. Whisky.
Wird ein Torfiger, also anscheinend. Sehr ich gebe mal einen Namen durch. Ne?
Ja, schreibst du die Shownotes oder wie man das nennt.
Ja. Wen soll ich denn jetzt besorgen? Ja, ich überlege mal. Okay. Ich muss mal Rücksprache halten mit einem unserer Co-Trainer, mit Sönke. Sönke Hinz, er ist nämlich Whisky-Experte, der hat immer gute Tipps für mich. Ich bin nicht so der Freak, aber ich hin und wieder Jazz und Whisky.
Okay. Wir geben noch die Kontonummer
vom Lüneblock. Ich glaube auch, wenn ich demnächst eine Spende rumschreibe, Lüneblock, wundert euch nicht.
Wir mussten die Raten etwas anziehen.
Der erste Fanclub, der jetzt auch insolvent geht.
Aber das Wärmen von innen, dadurch spart man vielleicht Heizkosten.
Ja.
Ich glaube, das hilft das.
Auch eine Ansichtssache. Okay.
Nein, so teuer muss das ja nicht sein.
Schau mal, Torben scheint sich da auszukennen. Also wir schicken ihn los.
Genau, hol du mal Industriesland was.
Ja. Was? Nochmal?
Na, weil du über das Torfige geredet hast, deswegen habe ich die Assoziation in Ostfriesland.
Oder in Helgoland, da spart man sich, glaube ich, den Zoll.
Okay. Gibt's noch Butterfahrte?
Ich meine, die haben noch sowas.
Nein, bei Helgoland nicht.
Nee, ich glaube nicht mehr. Glaub, so Futterfahrten gibt es auch nicht mehr.
Dieses Steuerschlupfloch wurde, glaube ich, irgendwann mal geschlossen. Ja,
ja. Mal runter in die Katakomben. Na, na.
Stangenweise. Hast du sowas noch mitgemacht?
Butterfahrt?
Ja.
Ja, jede Menge. Ja, ich bin ja irgendwie auf Sylt. Meine Mutter ist ja absoluter Sylt-Fan. Und wir waren halt viel in Hörnum unten und da sind ja immer die.
Ja.
Okay. Die Schiffe los oder war immer Butterfahrt. Und dann fahren die ja diese paar hundert Meter raus und dann auf einmal geht da unten die Tür auf und dann stangenweise Zigaretten und Salzlakritz. Dänische Salzlakritz.
Aber ich habe das, also mit Lakritz habe ich letztens auch von einer Freundin gehört, die das auf Helgoland gekauft hat. Aber irgendwas scheint da noch zu gehen. Also wer unterwegs ist auf einer Fähre oder so und guten Whisky entdeckt, soll sich melden bei uns.
Ja, manchmal hat ja auch jemand noch was im Schrank stehen und hat das irgendwie geschenkt gekriegt und trinkt das gar nicht.
Also wir machen hier einen Restaufruf.
Wir kriegen das hin.
Genau.
Okay, ja, wir wären sozusagen damit am Ende, nicht nur von dem Quiz, sondern auch von dem Podcast dieser Folge 23. Vielen, vielen Dank, Stefan.
Ja, also war wir waren schon genügend.
Sehr schön für uns, auf alle Fälle auch. Und ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen vom Zuhören. Und dann sagen wir, wie immer, Butter
bei die
Hühnen.
Und tschüss.
Sehr schön, okay.